Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Also, da kann ich nur meine Frau hinstellen, das habe ich ja die passt genau oft, mit der Rückennummer 13 oder der mit der 10, der muss sie decken, das macht die.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ich grüße euch mit den Worten von Eduard Geier, einst Trainer bei Energie Cottbus. Und mit der Nummer 13, der Nummer 10 hatte wahrscheinlich nicht Rafinha und Robben gemeint. Aber vielleicht hätte man die auch mal besser in Deckung nehmen können an diesem 16. Spieltag. Und damit herzlich willkommen zur 100. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Es ist tatsächlich soweit, die große Jubiläumsfolge. Aber wer jetzt irgendetwas Besonderes erwartet, Leute, das hättet ihr schon hören können. Das ist nämlich schon seit Montagnachmittag online. In Ausgabe Nummer 99 habe ich zusammen mit Frank, dem zweiten Macher hinter dem Rasenfunk, zusammen aufgenommen. Und wir haben auch viele Fragen von euch beantwortet. Wenn ihr also Lobhudelei eurerseits und viele Informationen unsererseits für das Ganze hinter den Kulissen hören möchtet, dann hört doch mal in die Schlusskonferenz Nummer 99 rein. Das lohnt sich. Wir wollen jetzt nämlich tatsächlich nur über den Bundesligaspieltag sprechen und so ein bisschen über den Teil der Hinserie Bilanz ziehen. Und das möchte ich mit zwei Gästen tun, die ihr schon aus der Saisonvorschau kennt. Und das passt ja irgendwie ganz gut, mit denen nochmal zurückzublicken auf so eine fast vollständige Hinrunde. Und zum einen war das Tobias Escher von Spielverlagerung.de und Bundesliga. Hallo Tobi.
Hallo.
Freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Wir alle mussten auf etwas Schlaf für diese Aufnahme verzichten. Und umso mehr freue ich mich, dass nicht nur du da bist, sondern auch Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Servus Martin.
Moin moin.
Noch ganz kurz muss ich ein Dank loswerden, und zwar an Felix, an Jonathan David und an Jan Christopher. Ihr alle habt uns zum Teil sehr großzügige Spenden zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Wer uns unterstützen möchte, kann das auf rasenfunk.de/unterstützen tun. Und wenn ihr nicht so ganz genau wisst, warum soll ich die überhaupt unterstützen, dann könnt ihr auch nochmal in die 99 reinhören. Da reden wir sehr ausführlich darüber, was wir eigentlich mit dem Rasenfunk machen wollen und wie derzeit so die Produktionsumstände sind. Und damit soll es da schon genug der Vorrede gewesen sein, und wir gehen gleich rein in den Spieltag. Und mein Gott, was war das für eine geniale Spielansetzung der DFL. Die werden sich ständig High Fives gegeben haben auf den Fluren in ihren Büros. Der FC Bayern spielt gegen RB Leipzig am 16. Bundesligaspieltag, und es spielt gegeneinander der punktgleiche Tabellenführer mit dem punktgleichen Tabellenzweiten. Ein packendes, ein tolles Spiel. Am Ende 3:0 für die FC Bayern und Tobi, für den FC Bayern. Und es ging los mit einer interessanten Aufstellung, nämlich dass sich gar nicht so viel geändert hat im Vergleich zum eher schwachen Darmstadt-Spiel auf Seiten der Münchner. Also mit Alonso, mit Lahm, der war ja noch, hatte sich beim Aufwärmen verletzt gegen Darmstadt, und ohne Müller und Ribéry. Was hast du dir denn gedacht, als du diese Aufstellung gesehen hast, und was glaubst du, hat sich Ancelotti dabei gedacht?
Ja, ich war etwas erstmal negativ überrascht von der Aufstellung, weil es klang doch auf dem Papier zumindest zunächst mal nach seinem berühmt-berüchtigten 4-3-3,
ja,
was er lange Zeit hat spielen lassen. Man hat sich gedacht, wieso Costa auf links außen und nicht Ribéry? Wieso Alonso im Mittelfeld, der zuletzt nicht gut aussah? Wo ist Kimmich, der zuletzt stärker war als Lahm, fand ich? Also das war eher so, man hatte eher ein unmöglichiges Gefühl, wenn ich bei Twitter auf meine Timeline geschaut habe, in der viele Kollegen von mir san rot sind. Die waren auch dann erstmal alle sehr negativ angetan von dieser Aufstellung.
Mhm. Das ist auch repräsentativ. Also ich stand in der Südkurve und ich kann sagen, da hat jetzt niemand die Faust geballt, als er gesehen hat, dass wir mit Alonso da ins Spiel gehen.
Ja, da hat sich dann relativ schnell gelegt, weil schon in der Vorberichterstattung bei Sky war ich dann wieder ein bisschen anders drauf, weil sie relativ schnell klargestellt haben, dass das kein 4-3-3 sein wird, sondern 4-2-3-1. Da hat anscheinend jemand in der Kabine mit ihnen gesprochen, und weil sie dann auch gesagt haben, dass Thiago auf der 10 spielen wird, was dann auch so war. Also man hat dann tatsächlich dieses 4-2-3-1, was man beim 5:0 gegen Wolfsburg sehr erfolgreich genutzt hat, hat man wieder eingeführt mit Thiago eben auf der 10. Mhm. Das war, glaube ich, ein Schlüsselgriff, den Ancelotti gewagt hat.
Auf der Gegenseite hat Naby Keita, Martin, es doch noch geschafft, irgendwie fit zu werden und irgendwie vielleicht auch nicht. Also Ralf Hasenhüttl hat nach dem Spiel gesagt, er zieht für sich da die Konsequenz draus, dass er das ein bisschen auch auf seine Kappe nehmen muss. Cater war vielleicht doch nicht ganz fit, zumindest hat er nicht die volle Leistung gebracht und das Leipziger Spielsystem beruhe eben darauf, dass auch wirklich alle 10 ordentlich gegen den Ball arbeiten. Ist es aus deiner Sicht im Nachhinein gerechtfertigt, dass er da Cater so hervorhebt?
Cater hebt er natürlich hervor, weil es bei dem am offensichtlichsten ist, weil er ja verletzt war und offensichtlich auf den letzten Drücker zurückgekommen ist. Aber es hat mich persönlich schwer gewundert, weil es war jetzt, glaube ich, mit das erste Mal, dass Leipzig halt nicht, wie sie immer gerne betonen, die ganze Woche Pause hatte, um sich auf ein Bundesligaspiel vorzubereiten, sondern eben nur ein paar Tage. Und wo es dann eben umso wichtiger gewesen wäre, dass fitte Spieler auf dem Platz wären. Und dass Ralf Hasenhüttl sich dann halt so entscheidet, den eh schon angeschlagenen mit in Kombination mit der geringen Regenerationszeit da auf den Platz zu bringen, hat er die Quittung für gekriegt.
Was lernen wir denn jetzt aus dem Spiel, Martin? Am Ende war es natürlich sehr, sehr deutlich. Es hätte auch noch deutlicher werden können als das 3:0. Das hat auch mit dem Platzverweis in der 30. Minute gegen Forsberg zu tun. Über den können wir gleich nochmal kurz sprechen, denke ich. Aber was sind denn jetzt die Erkenntnisgewinne aus diesem Spiel? Ich tue mir fast so ein bisschen schwer, das einzuordnen.
Ich tue mir auch sehr schwer, das einzuordnen, was vor allem an Leipzig liegt. Also ich habe mir gestern die erste Halbzeit dann nochmal angeschaut und ich habe Leipzig überhaupt nicht wiedererkannt. Ich tat mir schwer zu erkennen, mit welchem Plan sie dann eigentlich nach München gegangen sind, also was sie da tun wollten, wo das Bayern-Spiel ja eigentlich prädestiniert dafür ist, genau dieses Pressing zu spielen, das Leipzig macht, was ja auch andere Mannschaften, Ingolstadt zum Beispiel oder Leverkusen oder auch Atletico ja super gegen Bayern hinkriegen. Aber sie haben unfassbar spät attackiert, sie haben Bayern erstmal einen Spielaufbau machen lassen.
Ja.
Ich weiß nicht, was, mal davon abgesehen, dass er nicht fitte Spieler auf den Platz gestellt hat. Ich wusste gar nicht, welchen Plan Ralf Hasenhüttl mit den Spielern verfolgt, die auf dem Platz stehen. Also deswegen tue ich mir sehr, sehr schwer, da jetzt ein Fazit zu ziehen.
Ich finde, es war einfach ein schwaches Leipzig-Spiel. Also ich will da gar nicht so viel reininterpretieren. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie halt ihren normalen Plan zumindest auf dem Papier verfolgen. Also das war ja dieses 4-4-2, was sie eigentlich meistens spielen. Das war auch die Pressing, das Pressing haben sie eigentlich fast genauso gemacht wie immer, weil sie sind ja auch wenn sie für hohes Pressing stehen, laufen sie normalerweise ja gar nicht immer vorne an. Und ziehen sich auch mal ins Mittelfeld zurück und bauen dann da ihr 4-4-2 beziehungsweise 4-2-2-2 auf und warten dann, was der Gegner hinten macht und gehen dann erst je nach Situation rauf. Und nun gab es zwei Probleme, fand ich. Das eine Problem war, dass die Abstimmung, wie sie sonst bei Leipzig perfekt ist, in diesem Spiel nicht perfekt war. Gerade die Mittelfeldspieler und die Abwehrspieler haben nicht immer so sauber verschoben, wie das hätte sein sollen. Da hatte man dann im zentralen Mittelfeld die ein oder andere Lücke, was eher unbekannt ist bei Leipzig. Und das zweite Problem war halt, dass die Bayern saustark waren. Also, dass die hinten so sauber und sicher rausgespielt haben, dass Leipzig da überhaupt keinen Zugriff bekommen hat. Und Thiago hat es ja perfekt gemacht eigentlich als Zehner, der dann genau diesen Raum, der zwischen den Leipziger Ketten ist, den man eigentlich nicht bespielen kann, den hat Thiago bespielbar gemacht.
Ja, Thiago sowieso mit einer überragenden Leistung, also in allen Statistiken meiste Ballkontakte, über 11 Kilometer gelaufen, 5 Torschüsse selbst gemacht, 4 Torschüsse aufgelegt, das allein reicht eigentlich schon für 2 Spiele bei vielen Spielern, also sehr, sehr gute Partie gemacht und das ist mir eben auch aufgefallen, du musst ja irgendwie zwischen diese Ketten kommen und vor allem der Bereich vor dem 16er ist da besonders interessant, weil es da eben am einfachsten ist, Torgefahr zu kreieren. Und was mich gewundert hat, Tobi, war, wie viel Zeit Thiago auch da bekommen hat. Also, dass er sich da freilaufen konnte, das ist ja normal. Mit viel Bewegung musst du das eigentlich immer schaffen, außer du wirst in Manndeckung genommen. Das heißt, du bist ganz oft anspielbar. Aber normalerweise kriegst du auf dieser Position viel, viel weniger Zeit, den Ball zu verwerten. Und ich hatte den Eindruck, dass sich da auch manchmal Ilsanker und Orban nicht einig waren. Muss jetzt einer von uns rausrücken? Wie gehen wir drauf? Wie gehen wir damit um, dass wir dann eigentlich nur ein 1-gegen-1 gegen Lewandowski in der Mitte haben? Das waren so meine Gedanken, wenn ich das gesehen habe.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ist auch genau das, was ich gerade meinte mit die zentralen Mittelfeldspieler und die Innenverteidiger hatten ihre Probleme in diesem Spiel. Leipzig stand etwas breiter als sonst, was Sinn ergibt gegen die Bayern, die ja auch oft relativ flügellastig spielen und die auch in diesem Angriff, diesem Spiel den ein oder anderen Angriff über die Flügel aufgebaut haben. Aber sie haben halt dadurch im Zentrum den Zugriff verloren. Das ist ja das eigentlich, was die ganze Saison ihre Stärke war. Und man muss aber da jetzt nicht nur Leipzig kritisieren, sondern auch Thiago, der halt wirklich jede einzelne Lücke anvisiert hat und dann den Ball gehalten hat. Das war halt schon großes Kino, was er zusammengespielt hat. Und auch Xabi Alonso, der sein stärkstes Spiel wahrscheinlich seit 2-3 Jahren gemacht hat, der ihn dann immer wieder gefunden hat zwischen den Linien. Und das ist dann schon nicht so leicht zu verteidigen, aber sagen wir so, Leipzig hat es schon mal besser gemacht.
Okay, es ergibt sich langsam ein stimmiges Gesamtbild, Martin, finde ich. Trotzdem muss ich sagen, also mich hat es gewundert, dass Alonso, nach meiner Erinnerung, wurde er kein einziges Mal von mehr als einem Spieler aggressiv angelaufen. Er hat tatsächlich allerdings auch sehr wenige Bälle mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angenommen. Das ist ja immer so eine klassische Situation, wo man dann sehr aggressiv ins Pressing gehen kann, einfach weil der Spieler in der Regel noch ein bisschen Zeit braucht, sich zu orientieren und die Gefahr nicht kommen sieht, dass hat Alonso vermieden, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, hat er die Bälle immer mit Blick nach vorne angenommen, aber ganz, ganz wenige Situationen, wo mal Sabitzer, Forsberg, Pausen, Werner, die haben ja genügend schnelle Leute vorne drin, wirklich gezielt so eine Pressingfalle fast aufgebaut hätten gegen ihn.
Naja, er hat ja mehr oder weniger das Klassische gespielt, also hat sich also immer wieder in die zurückfallen lassen, dann dort nimmt man den Ball dann eben so an, dass man nach vorne guckt, aber ich verstehe trotzdem nicht, eigentlich ist die Standardtaktik gegen Bayern schon seit Jürgen Klopps Zeiten Xabi Alonso zuzustellen, wenn man in München steht, wenn er spielt, dass man ihn gezielt attackiert. Und als Borussia Dortmund da war, haben sie eben genau das gemacht, was Leipzig jetzt nicht gemacht hat, eben hoch angelaufen, früh angelaufen. Juventus Turin hat das auch gemacht in der Champions League. Und dann hast du eben, was Tobi auch gerade sehr schön erklärt hat, dann hast du die Situation, dass du hinten die drei vielleicht spielstärksten Innenverteidiger der Bundesliga hast, Martinez, dann Alonso dazwischen und Mats Hummels. Und denen hat Leipzig jedes Mal alle Zeit der Welt gegeben, diesen Pass zu setzen. Und wenn du Alonso Zeit gibst, einen Pass zu setzen, dann findet er natürlich auch Thiago. Also einmal einen super Pass wird er auf Douglas Costa gespielt, einmal komplett durchs ganze Spielfeld, ich glaube nach dem 2-0 oder auch vor dem Elfmeter. Hat Mats Hummels den Ball, kann den schlagen. Das ist ein großer Pass über die ganze Mannschaft. Und also ich weiß nicht, ob sich Ralf Hasenhüttl wirklich vorm Spiel hingestellt hat und gesagt, okay, wir attackieren wirklich erst ab der Mittellinie und lassen die hinten ihren Spielaufbau machen.
Ja, da hast du schon recht. Und nicht nur in der Situation hat Mats Hummels Glanzpunkte gesetzt. Ja, trotzdem frage ich mich, Tobi, jetzt haben wir aber auch diesen Spielverlauf und ich weiß nicht, inwiefern man das noch so zugunsten der Leipziger in die Spielbetrachtung mit einbeziehen muss. Wir haben die ersten Chancen gehen an Leipzig und gerade die erste mit einem Pass von Timo Werner scharf in die Mitte, wo Pausen ganz knapp verpasst, da waren die Bayern noch ganz schön unsortiert und auch Keita hatte eine Chance dann, also Keita hat auf Pausen gespielt und der hat den Ball nicht mehr verarbeiten können in der 6. Minute. Das heißt, Leipzig war schon auch da im Spiel und ich hatte so den Eindruck, wenn in dieser Phase das 0-1 fällt aus Sicht der Bayern, dann wird das nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ, aber wie entlastend für Leipzig würdest du den Spielverlauf mit die Bayern machen, ihre erste Chance auch dann tatsächlich gleich rein mit in die Betrachtung einziehen?
Das ist auf jeden Fall ein Faktor, ja, weil dann hat sich auch der ganze Leipzig-Plan so ein bisschen erledigt gehabt. Und dann war es ja auch das erste Mal so, dass sie in 2-3 Situationen hintereinander früh angelaufen sind. Also nicht nur situativ, sondern wirklich das durchziehen mussten. Ich weiß nicht, ob das komplett entlastend ist, weil die Tore allesamt auch so ein bisschen Leipziger Fehler waren, muss man ganz klar sagen. Also war jetzt nicht so, dass man irgendwie Pech hatte oder sowas, sondern dass man da auch selbst schuld war. Und ich hatte auch trotzdem nicht das Gefühl, dass Leipzig Zugriff bekommen hätte. Also man hatte irgendwie schon das Gefühl, dass dieses 1-0 gepasst hat. Also war jetzt nicht so, dass es komplett überlegene Bayern waren, aber dann dieses 1-0 hat dann doch schon nochmal Kräfte freigesetzt und dann eindeutig das Spiel so in Richtung Münchner Seite gewogen, aber es war schon folgerichtig.
Sehr schön formuliert. Beim 1:0, das war die Lahmflanke, die Lewandowski an den Pfosten schießt und Thiago wird dann abgeprallt und kann gar nicht anders, als den Ball ins Tor zu laufen quasi. Da wäre dann aus deiner Sicht der Fehler, dass Halstenberg da Lahm so relativ unbedrängt zur Flanke kommen lässt?
Ja, dass man da überhaupt selbst in dieser Szene gar keinen Zugriff erzeugt hat. Mhm. Genau, ja. Beim 2:0 dann, glaube ich, eindeutig, dass da
Der Pass von Keita direkt in die Füße von Lewandowski.
Und dann das 3:0, das ist ja dann eigentlich vollkommen geklärt, die Szene, wenn der Torwart den Ball einfach rausköpft und dann nicht rumeiert.
Mhm. Das war, glaube ich, auch einer dieser tollen Mats Hummels Pässe, wie eine Leuchtspurkugel im Münchner Nebel. Und dann hatten wir noch einen Platzverweis in der 30. Minute, Martin, den ich dahingehend bemerkenswert fand, dass der Schiedsrichter Felix Zweier hatte die gelbe Karte schon in der Hand und hat sich dann aber nochmal umentschieden. Und die Vermutung liegt sehr nahe, dass da der vierte Offizielle, der einen unverstellten Blick darauf hatte, nochmal eingegriffen hat.
Ja, also wenn man sich die Szene jetzt nochmal anguckt, dann sieht man ja, dass er sofort gelb nimmt, dann natürlich massiven Protesten ausgesetzt ist, die er dann vielleicht auch nicht kriegt, wenn er sofort die Karte nimmt. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Proteste da ausschlaggebend sind, sondern man sieht ja, dass er zum vierten Offiziellen geht, sich nochmal beratschlägt und dann rot zieht. Mich wundert das ein bisschen, dass das nicht öfter gemacht wird, vor allem internationalen Fußball, wo ich auch den Torrichter habe, der oft einen besseren, qua Position, einen besseren Blick auf den Strafraum haben muss, wo einige Entscheidungen zustande gekommen sind, wo ich dachte, muss der doch sehen, wieso geht der da nicht aktiver auf den Schiedsrichter zu? Also in dem Fall vorbildliche Handhabung der Situation, würde ich jetzt sagen.
Und niemand von euch beiden möchte wahrscheinlich sagen, dass diese Karte ungerechtfertigt war, vermute ich. Ja, da gehen die Meinungen nicht auseinander. Mein erster Gedanke war ja tatsächlich, Tobi, dass das vielleicht die sehr, sehr schmerzhafte Nachwirkung dieses Spiels werden könnte für Leipzig, denn auf Forsberg mindestens ein Spiel noch zu verzichten, das tut dann tatsächlich schon sehr weh. So eine Niederlage bei den Bayern, das ist ja, man hatte ja nichts zu verlieren in dem Sinne. Wer hätte da jetzt einen Auswärtssieg erwartet? Aber Forsberg, das tut weh.
Würde ich nicht unterschreiben. Also ich würde schon sagen, dass diese Niederlage gerade in ihrer Deutlichkeit doch mehr wehtut, als man das zunächst glauben mag. Weil natürlich kann Leipzig den ganzen Tag lang viel erzählen, von wegen, man ist ja da nur der kleine Aufsteiger und sowas und man liegt voll im Soll. Aber wenn du dann hinfährst nach München und auf Augenhöhe bist in der Tabelle, ich glaube, da hat jeder den Ehrgeiz, dann zu gewinnen. Und wenn du dann wirklich abgewartet wirst, also nicht nur im Ergebnis so eindeutig, sondern auch in der Leistung, dass du einfach plötzlich aufgezeigt bekommst, da liegen Welten zwischen. Ich glaube, das tut der Motivation erstmal weh. Und da ist man, glaube ich, jetzt ganz froh, dass man die Winterpause Zeit hat, um das zu verarbeiten. Ich glaube sogar, dass man Forsberg natürlich nicht adäquat ersetzen kann, aber das ist, glaube ich, eher ein kleineres Problem bei Leipzig, weil die einfach auch in der Offensive so viele Spieler haben, die sie dann im Zweifel reinwerfen können. Dann schiebt man einfach einen Paulsen auf den Flügel oder wirft einen Berg rein. Also ich glaube, das ist nicht das Riesenproblem, zumal das System ja auch ganz stark von der Dynamik lebt und nicht von den einzelnen Spielern. Ich glaube schon, dass man das eher verkraften kann als diesen Schmerz dieser harten Niederlage.
Ja, man sieht vielleicht den Stellenwert auch den Leipzig bisher aus Münchner Perspektive daran, dass Berg, wie du ihn ja vollkommen richtig genannt hast, vom Stadionsprecher Stefan Lehmann als Oliver Burke vorgestellt wurde bei seiner Einwechslung. Da hat sich noch nicht überall hin rumgesprochen, wer da so in Leipzig kickt. Und gleichzeitig denke ich mir aber, Martin, ist das nicht vielleicht sogar genau die richtige Motivation, die Leipzig braucht? Also aus Trainersicht hätte ich jetzt gesagt, die mit ein bisschen Wut in die Winterpause zu schicken und dann in das Trainingslager, was da kommt, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass diese Mannschaft, bei der es einfach sehr darauf ankommt, dass wirklich alle zu 100% wollen, einfach nur, dass die dann auch eine Rückrunde einen guten Start hinlegt.
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie die Innensicht oder die Innenwahrnehmung bei Leipzig jetzt tatsächlich ist. Natürlich verkaufen sie das nach außen als Außenseiter, als Aufsteiger, der sie ja tatsächlich noch sind, als Bayern, als Bonusspiel. Aber ich sehe das wie Tobi, diese Niederlage war jetzt wirklich so frappierend, dass man das, glaube ich, nicht so einfach wegsteckt. Also ich glaube schon, dass sie gedacht haben, dass sie mit München mithalten können, wenn sie sich ja ein bisschen die Bayern-Leistungen vorab angeschaut haben, wäre es ja auch durchaus realistisch gewesen. Und dann halt direkt nach 45 Minuten 3-0 abgewatscht zu werden, das ist dann eher schon wieder so dieses, das Imperium schlägt zurück Logik der Bayern, die sie ja immer mal wieder haben. Sei es 2008 gegen Hoffenheim oder immer, wenn Leverkusen nach München kommt, immer wenn jemand denkt, so jetzt können wir sie angreifen, dann bumm, baff, baff, 3-0. Glaube, dass es nicht so einfach wird.
Okay.
Wobei ich denke, diese Imperium schlägt zurück Logik hat doch in den letzten Jahren ein bisschen gelitten, oder?
Also, ja, da mussten sie ja nicht zurückschlagen. Da waren sie ja immer Erster.
Ja, unter Guardiola nicht, aber den Jahren davor, wenn ich an Dortmund denke, wenn ich an auch das Hoffenheim-Spiel denke damals, was sie zwar 2-1 gewonnen haben, aber auch nur knapp. Ich erinnere mich an das Bremen-Spiel 2004, an Wolfsburg damals.
Ja, aber wie gesagt, das Hoffenheim-Spiel hatten sie dann auch noch durch die bayerischste aller Möglichkeiten, nämlich durch ein Tor von Bertoni nicht gewonnen. Und das baut so wieder so ein bisschen an diesem Mythos auf. Jetzt, ja, ja. Jetzt aber auch wieder brauchen, das ist ja auch irgendwie die Botschaft dieser Hinrunde beim FC Bayern, dass sie solche Sachen jetzt halt wieder brauchen. Die unter Pep Guardiola haben sie da die halt nicht gebraucht.
Das stimmt. Ich will da auch gar nicht widersprechen, ich finde das sehr gut. Ich finde, das Imperium schlägt zurück ist die perfekte Metapher für das Spiel. Nur ich finde das immer ganz interessant, dass die Bayern sich so diesen Ruf erarbeitet haben einfach, dass man es das so erwartet so ein Stück weit. Ich habe auch gestern schon wieder die ersten Tweets in die Richtung gesehen, so von wegen, oh, war ja klar, dass die Bayern das jetzt wieder gewinnen. Wobei es wenn man sich die Fußballhistorie anguckt, gar nicht so viele Beispiele gibt für solche Bayern-Spiele. Das ist so ein Klischee. Das ist, glaube ich, auch so ein, jetzt kommen wir wieder auf die spirituelle Ebene. Aber das ist auch, glaube ich, dieses Mir sein Mir, dass die Bayern das halt selber glauben. Dass man das in dem Club selber glaubt, dass man so ist.
Ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass du bei den Bayern und bei den aktuellen Bayern noch mehr als bei den Guardiola-Bayern einfach merkst, ob sie Lust auf ein Spiel haben, und zwar sportliche Lust. Also irgendwie, wenn die auf dem Platz stehen, wollen die natürlich gewinnen, aber das war jetzt wieder eine Partie, wo auch dann Mats Hummels, der ja auch eine Leuchte war, hinten drin bei den Bayern, nach dem Spiel gesagt hat, wir hatten richtig Bock, wir hatten richtig Lust und keine Angst, sondern einfach nur Bock auf dieses Spiel. Und das merkst du halt tatsächlich bei so einer Mannschaft wie dem Bayern häufiger. Und zu dieser Mannschaft hat nicht gehört Thomas Müller. Und auch Joshua Kimmich saß erst auf der Bank. Ich will jetzt nicht die Riesen-Müller-Diskussion aufmachen, Martin, denn das wird uns sowieso durch die Winterpause begleiten. Irgendeine Geschichte wird es ja brauchen. Aber steht das auch vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich für die Hinrunde des FC Bayern? Irgendwie tabellarisch ist ja alles wunderbar. 38-9 Tore, 39 Punkte, nur eine Niederlage. Und trotzdem reden wir von Woche zu Woche von krisenden Bayern, von Dingen, die sich verändert haben und eben auch von einem Thomas Müller, der nicht trifft. Ist er vielleicht so ein bisschen das Sinnbild für alles, was nicht klappt beim FC Bayern?
Boah, so weit würde ich auf keinen Fall gehen. Thomas Müller ist so ein Spezialfall. Ich glaube, dass er gestern auf der Bank saß, einfach weil es die logische Entscheidung war, weil ich mit Thiago eben jemanden auf der 10 gebraucht habe, der diese Bälle über diese erste Leipziger Linie verarbeitet, und dann ist Thiago eindeutig besser als Müller. Müller braucht man dafür in anderen Spielen, nämlich da, wo es halt enger wird, wo dann diese Linie nicht an der Mittellinie steht, sondern halt 25 Meter vom eigenen 16er, wo man dann halt die berühmten Räume finden muss, die nur Thomas Müller findet. Wir reden ja hauptsächlich deswegen von der Krise beim FC Bayern, weil eben der Fußball so offensichtlich anders ist als unter Pep Guardiola, dass man unter Pep Guardiola, die eben diese erdrückende Dominanz hatte, dieses frühe Gegenpressing, dieses Vorbereiten auf den Gegner, selbst wenn es der SC Paderborn ist, und das hat man unter Carlo Ancelotti einfach offensichtlich nicht. Man sieht einen Qualitätsunterschied, aber man sieht im Moment zumindest noch keinen richtigen Ergebnisunterschied.
Und wie gut ist jetzt dann die Defensive deiner Meinung nach? 9 Gegentreffer auf der einen Seite ist eigentlich ziemlich eindeutig, und auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz große Teile der Hinrunde darüber gesprochen, dass die Bayern ungewohnt anfällig sind, gerade bei Kontern.
Ja gut, sie sind ungewohnt anfällig bei Kontern. Das liegt ja auch an diesem, wie Tobi es nannte, viel geschmähten 4-3-3-System, wo ich dann eben die Situation habe, dass ich, wenn ich mit Xabi Alonso in der Zentrale spiele, dass ich den dann dort gern mal alleine lasse. Und wenn ich Xabi Alonso in ein Laufduell schicke bei einem Konter, das muss schief gehen. Das weiß auch jeder. Und gerade das Spiel gegen Leverkusen war, glaube ich, sowas, wo sie sich dann halt überhaupt, was unter Pep Guardiola noch super geklappt hat, diese Kontervermeidung durch ultra frühes Gegenpressing, das klappt halt nicht mehr. Ich glaube, dass sie hauptsächlich auch deswegen so wenig Gegentore haben, weil sie ja auch immer noch einen relativ anständigen Torhüter da hinten drin haben. Aber auch gestern bei dem Spiel, also Leipzig hatte ja super Chancen. Selbst nach dem 2-0, also unmittelbar vor der roten Karte von Forsberg, hat Orban diesen Kopfball nach dem Eckball, der wahnsinnig schlecht verteidigt war. Wir hatten davor ein paar Chancen, die nicht gut verteidigt waren. Sie kriegen gegen Rostov drei Gegentore, sie kriegen gegen Frankfurt ein Gegentor in Unterzahl. Das sind alles halt so Sachen, die unter Guardiola nicht passiert sind.
Wir reden auch hier natürlich, wenn wir davon reden, dass sie schlechter geworden sind. Das ist ja immer ein Komparativ. Und da muss man auch einfach sagen, dass die letzten Jahre so verdammt gut waren, dass schon ein leichter Einbruch von 1 plus auf 1 schlechter ist quasi. Also die Bayern lassen mehr Torschüsse zu, das ist statistischer Fakt. Also die haben sich so um 0,5 hat sich der Wert verschlechtert pro Spiel. Aber der Wert ist halt immer noch so wahnsinnig gut. Weil sie halt auch eben, wenn man 70% Ballbesitz hat, dann ergibt sich halt weniger Chancen für den Gegner. Das ist eine ganz logische Sache. Also der Wert ist immer noch so wahnsinnig gut, dass er so überragend ist, dass er für 9 Gegentore pro Saison reicht. Aber er ist natürlich nicht mehr ganz so gut wie in den vergangenen Jahren, wo man halt nur 2 Schüsse pro Spiel zugelassen hat.
Ja, das fasst es, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut zusammen. Sehr gut, dass du da den Komparativ mit reinbringst. Und dann, mein Gott, man hat auch einen Leuchtturm mit Mats Hummels hinten drin. Das hilft jetzt sicher auch. Gerade bei Abendspielen ist das ganz gut. Und jetzt bei Leipzig, wenn wir da mal so eine kurze Bilanz ziehen, Martin, und zwar jetzt uns auch mal lösen von diesem einzelnen Spiel, dass es eine überragende Hinrunde war, das ist ja sowieso jedem klar, der einfach nur die Tabelle anguckt, dass es kein normaler Aufsteiger ist. Das ist inzwischen, glaube ich, auch jedem klar. Wie bewertest du denn das, was Leipzig in die erste Liga mit reingebracht hat mit seinem Spielstil? Oder warum ist es so schwierig für ganz, ganz viele Bundesligisten damit umzugehen?
Ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass zumindest am Anfang, also es gab bei Leipzig in der Hinrunde, glaub ich, so einen Knackpunkt, wo sie vergleichsweise 3 relativ einfache Spiele hintereinander hatten, irgendwie Augsburg, Darmstadt und noch jemand, wo man dachte, okay, die kann man schon mal schlagen, und wo sie dann danach auswärts in Leverkusen, in Freiburg gespielt haben, wo ich gesagt habe, so, jetzt müssen wir mal gucken, ob sie die Hürde packen oder ob sie da absacken. Und da haben sie es dann eben geschafft, diesen Schwung, den man als Aufsteiger ja auch hat, was ja auch kein neues Phänomen ist, dass man als Aufsteiger ein bisschen besser in die Saison startet als andere, eben mitzunehmen und dann auch Leverkusen zu schlagen in einem zugegebenermaßen halbwegs kuriosen Spiel. Aber ja, wie gesagt, der Spielstil ist ja insofern bekannt, als dass man weiß, was man kriegt, wenn man Ralf Rangnick und Ralf Hasenhüttl auf der Bank hat.
Aber macht es das nicht verwunderlicher, dass so viele Bundesligisten Probleme gegen Leipzig hatten?
Naja, es kann sein, dass es schwer fällt, gegen einen Aufsteiger dann eben die konsequente Taktik zu nehmen, wie zum Beispiel Ingolstadt, dass man dann eben sich mit der Dreierkette gegen dieses Pressing aufstellt und eben ihnen diese Bälle, die sie ja gewinnen müssen, einfach nicht anbietet. Also einfach entweder ganz hart konsequent über die Außenverteidiger aufbauen oder die Bälle hoch und weit über das Pressing drüber schlagen. Wobei dann kam ja dieses Spiel gegen Berlin, was alles so ein bisschen geändert hat, wo sie, glaube ich, in der ersten Halbzeit 70% Ballbesitz haben und selbst Berlin dann auch noch auseinandergenommen haben. Also da habe ich gedacht, wow, okay, jetzt geht's richtig ab. Aber ja, jetzt haben sie gestern 3-0 verloren.
Ich möchte das nochmal unterstreichen, was du gerade angedeutet hast, Max. Ich glaube auch, dass Leipzig sehr starke Hinrunde gespielt hat, dass sie ihr System teilweise perfekt durchgezogen haben, aber dass sie gerade in der ersten Hälfte der Hinrunde noch profitiert haben, dass sie so einen Tick unterschätzt wurden. Das zeigte sich einerseits daran, du hattest es vorhin gesagt, jeder Gegner hat normalerweise einen Plan gegen Alonso. Man fährt nach München und denkt sich da was aus. Wenn man nach Dortmund fährt, denkt man sich was aus, wie kriegt man das hin, dass Weigel keine Pässe nach vorne spielen kann. Und bei Leipzig hat man in der ersten Hälfte der Saison Keita einfach machen lassen. Also der konnte teilweise unbedrängt den Ball sich im Mittelfeld abholen und dann losspazieren, ohne dass man sich da irgendeinen Plan gegen ausgedacht hat. Und das Zweite, das zeigt sich ganz einfach in den Zahlen. Leipzig ist in jedem Spiel mehr gelaufen, 3 bis 4 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Und die Gegner laufen gegen die Bayern durchschnittlich 116 Kilometer, gegen Dortmund durchschnittlich 115 Kilometer und gegen Leipzig durchschnittlich 112 Kilometer. Das ist schon ein Unterschied. Und den merkst du dann auf dem Rasen auch.
Wobei das ja auch daher kommt, weil wenn man den Ball hat, läuft man ja immer automatisch weniger als der Gegner. Ja. Und den Fehler, finde ich, den man gegen Leipzig nicht machen kann, ist halt auf den Ballbesitz zu bestehen.
Ja. Wobei sie ja in der zweiten Hälfte, das hast du aber auch schon richtig analysiert, zweite Hälfte der Hinrunde gezeigt haben, dass sie mit dem Ball auch was anzufangen wissen, was dann wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses ist.
Total.
Aggressivität ist da halt ein wichtiger Punkt. Also wenn du den Ball lässt, so wie Hertha, die überhaupt nicht aggressiv in die Zweikämpfe reingekommen ist, und dann kann Leipzig damit was anfangen. Und das hast du mehrfach gesehen in der Hinrunde gegen Darmstadt zum Beispiel. Das war auch ein Spiel, wo Leipzig sehr, sehr viel Ballbesitz hatte, jetzt auch nicht so wahnsinnig verwunderlich. Aber da hat auch so komplett die Aggressivität gefehlt. Und wenn man sich anhört, was Zweitligatrainer über Leipzig sagen, dann kommt bei denen immer spätestens Absatz 2, 3 kommt. Ja, man musste aber auch wirklich so mit einer gewissen Aggressivität reingehen und denen sehr, sehr schnell auf den Füßen stehen, damit sie nichts damit anfangen können, wenn sie den Ball haben.
Ja.
Nun ja, wir haben damit den Tabellenplatz 1 und den Tabellenplatz 2 abgehandelt. Das eine sind eben die Bayern. Wer hätte denn das erwartet, liebe Hörer? Mein Gott, ich natürlich nicht. Ihr könnt es in der Saisonvorschau nachhören. Auf Platz 2 Raba Leipzig. Das hat tatsächlich, glaube ich, so in dieser Form niemand vorhergesehen. Und ich glaube, so wird das jetzt noch ganz viel weitergehen, wenn wir durch die Tabelle gehen. Das geht ja schon weiter bei Platz 3. Hertha BSC liegt auf Platz 3 auf einem direkten Champions League Platz mit 30 Punkten nach 16 Spielen. Die Hinrunde ist noch nicht vorbei, aber wir behandeln sie jetzt einfach wie eine Halbserie. Ist mir doch egal, ob die im Januar noch an 17. Spieltag haben, ganz ehrlich. Jetzt gegen Darmstadt gewonnen, 2-0. Und neben dem, dass es natürlich kein ganz normales Spiel war in Berlin, wegen der schlimmen Vorfälle am Montagabend, war es dann aber irgendwie doch ein typisches Hertha-Spiel, wie ich finde. Einziger Unterschied, diesmal sind die Tore nur aus Standards herausgefallen und Kalou und Ibišević haben es nicht geschafft, etwas aus dem Spiel herauszumachen. Trotzdem finde ich, Tobi, kann man jetzt nach so einer fast fertigen Halbserie die Frage stellen, was macht Hertha denn in dieser Saison so stark, dass das schon wieder zu einer so herausragenden Platzierung reicht?
Es ist tatsächlich so, dass, und das muss man auch sagen, in der Saisonvorschau keiner von uns das abgesehen hat, wobei man im Nachhinein betrachten muss, man hätte es vielleicht absehen können, weil sie noch ähnliche Stärken haben wie in der vergangenen Saison. Das heißt, sie haben ein sehr sauberes Ballbesitzspiel, ein sehr ruhiges Ballbesitzspiel, mit dem sie den Gegner auch ein gewissermaßen einlullen können, um dann mit einem plötzlichen Pass auf Ibišević oder über die Flügel Torgefahr zu kreieren. Sie stehen defensiv stabil, sie können gut im Raum verschieben, sie können da auch mal variieren, sie können sich da mal was ausdenken. Und die einzelnen Spieler sind natürlich wieder perfekt fokussiert in das System. Ibišević, der wieder am Fließband trifft, ein Kalou, der dann wieder zurückgekommen ist und noch wieder was reingebracht hat, Haraguchi, der die erste Hälfte der Hinrunde getragen hat, so ein bisschen.
Auch als Torschütze, was man von ihm so bei Hertha noch nicht gesehen hatte.
Ja. Der hat dann auch nochmal einen richtigen Zug zu dem Tor in seinem Spiel bekommen, was sehr interessant war. Ich glaube halt, diese Konstanz ist dann in dem Sinne etwas, was wir vor der Saison so ein bisschen kritisch gesehen haben, weil es halt keine großen Transfers gab. Aber ich glaube, im Nachhinein ist diese Konstanz eine der Stärken aus der Hertha.
Und jetzt in diesem Spiel gegen Darmstadt bezogen, Martin, man hat sich dann trotzdem schwer getan. Ich hatte aber auf Darmstädter Seite den Eindruck, so ein bisschen haben die jetzt den Schwung verloren, den man noch in den Spielen gegen Freiburg und gegen Dortmund erkennen konnte, also den ersten Spielen unter dem Interimstrainer Ramon Berndt-Roth. Sind die jetzt wieder so zurückgedampft oder überinterpretiere ich das damit auch?
Also, erst zu Darmstadt. Also zu Darmstadt muss man allgemein sagen, ich habe Darmstadt einmal live gesehen in dieser Saison, das war das Spiel gegen Mainz. Und ich entschuldige mich jetzt bei allen Darmstadt-Hörern des Rasenfunkes, aber nach diesem Spiel war ich eigentlich davon überzeugt, dass Darmstadt keinen Kader hat, mit dem man unter normalen Umständen in der Bundesliga bleiben kann. Das ist eine relativ absolute Aussage, es ist mir bewusst, aber ich glaube, dass die unabhängig von Trainer und Schwung und Spielstil es auf lange Sicht auf keinen Fall schaffen werden, diese Abgänge, die sie haben, vor allem Sandro Wagner, zu kompensieren. Was jetzt bittererweise dazu kommt, ist, dass sie jetzt, du hast gerade gesagt, drei gute Spiele gemacht haben. Freiburg, Bayern, vor allem und auch jetzt gegen Hertha war jetzt ja nicht so schlecht. Die haben ja, wenn man sich's anguckt, haben am Anfang ja drei gute Chancen, haben dann aber halt auch niemanden, der sie halt reinmacht. Und als Darmstadt 98 kann man sich nicht 10 Chancen pro Spiel erspielen in der Hoffnung, dass Jan Rosenthal dann halt eine wegmacht. Das funktioniert nicht. Das war auch so in diesem Spiel in Mainz, stand dann Aitaj Zulu in der Mixed Zone, übrigens mit seiner Tochter. Also er hat dann mit seiner Tochter dort gespielt und gewartet, bis er dran war. Was auch relativ sehr süß war und auch so ein bisschen für dieses Darmstädter Familiäre steht. Aber er, als er dann dran war und das Spiel erklären sollte, hat er ja fast flehentlich schon gesagt, ja, dass dieses Jahr auch die Standards nicht reingehen. Und das war dann so mehr oder weniger der Rettungsanker, an der er sich festgehalten hat. Ja, wir müssen mal wieder nach einem Freistoß einen Kopfball reinsetzen. Und das passte dann halt so in dieses komplette Bild von Darmstadt 98, dass sie eben versuchen, jetzt irgendwo noch zu sehen, wie können wir in diese Saison kommen. Jetzt haben sie einen Trainerwechsel, also auf einen Interimstrainer, mit drei gute Spiele gekriegt, aber auch 0 Punkte. Ich sehe da, das wird, also war nie einfach und jetzt ist es mittlerweile auch noch schwerer.
Ja, 8 Punkte nach 16 Spielen, das ist jetzt tatsächlich nicht allzu viel, was einem Hoffnung macht. Und gleichzeitig würde es niemanden vollkommen unvorbereitet treffen, wenn der SV Darmstadt 98 nicht zu den besten 18 Bundesliga-Vereinen in Deutschland gehört, Tobi.
Nee, das wird es nicht. Aber ich glaube, wir haben es gerade schon alles richtig analysiert. Ich möchte da nochmal unterstreichen, dass Darmstadt halt eben vom Kader her so weit weg ist von den anderen Mannschaften, dass sie irgendwas Besonderes brauchen, um nicht abzusteigen. Und das war in der letzten Saison halt dieser Bolzfußball gepaart mit den Standards. Und diese beiden Stärken haben sie in diesem Jahr so einen Tick weit verloren. Also sie haben lange Zeit unter Norbert Meyer gespielt wie so ein typischer Verein im Abstiegskampf. Halt viel Kampf, ein bisschen Krampf. Eine tiefe Defensive. Da hat dann halt dieses Besondere gefehlt, was aus diesem Kader mehr macht als die Einzelteile. Und damit haben sie zu kämpfen.
Jetzt im Spiel das Besondere auf Herthaner Seite war Marvin Plattenhardt. Wunderbarer Freistoß zum 1:0. Ganz ordentlicher Freistoß zum möglichen 2:0. Der wurde noch gehalten und dann das 3:0 per Freistoß aufgelegt. Generell war es ein Spiel der Standardsituationen. Ein Mittwochabend, wie man sich im kalten Berlin irgendwie auch vorstellt. Wen ich noch interessant finde, Martin, auf Berliner Seite ist Darida, der ja eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat in der vorherigen Saison, in dieser Saison auch wegen Verletzungen nicht so reinkam und jetzt mir aber in den letzten 2, 3 Spielen wieder deutlicher ins Auge gesprungen ist und jetzt auch gegen Darmstadt da in der Zentrale als Ballverteiler eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ja, ich glaube, das kann jeder Berliner nachvollziehen, dass wenn Darida fit ist, dass er eine Stütze dieser Mannschaft ist, ein Fixpunkt, an dem man sich anlehnen kann, den man fixieren kann, dem man Verantwortung geben kann. Und wie du sagst, war eher erstaunlich, dass sie auch ohne Darida die Rolle gespielt haben, die sie gespielt haben. Wird keiner was dagegen haben, wenn er jetzt wieder fit zurückkommt.
Ja, das glaube ich, da werden dir ja alle Hartaner zustimmen. Und dann konnte man sogar, Tobi, den Ausfall von Mitchell Weiser verkraften. Da hätte ich ehrlich gesagt Bedenken gehabt, ob man das so einfach hinkriegt. Diesmal Valentin Stocker auf der rechten Seite und Pekarik hinter ihm. Das war die rechte Seite gegen Heller und Hollande. Aber hat gereicht für dieses Spiel, auch wenn auch jetzt hier, also wenn wir nur über dieses Spiel sprechen, dann müssen wir tatsächlich auch über Spielverlauf durch Standardsituationen sprechen. Aber irgendwie passt das auch total, finde ich, zu diesen ersten 16 Spielen von Hertha.
Was ich persönlich die krasseste Statistik finde, was Hertha angeht, ist, dass sie gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte haben sie von 27 möglichen Punkten 22 geholt. Sie haben nur einmal gegen Werder verloren, unglücklich, und einmal ein Unentschieden gespielt gegen Augsburg. Gegen alle anderen Mannschaften haben sie gewonnen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, dass Hertha gerade gegen schwache Mannschaften gut spielt. Einerseits, weil sie das Spiel dominieren können. Sie haben es ja auch, haben ja auch nicht mehr viel so anbrennen lassen, nachdem sie in Führung waren jetzt gegen Darmstadt. Und andererseits, dass sie über Standards zum Beispiel dann so ein enges Spiel entscheiden können. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen, was sie von anderen Teams unterscheidet, dass sie gerade gegen die schwächeren Teams stark sind.
Ja, sehr wichtiger Punkt, denn da haben gerade die Großen, sind da häufig gestolpert.
Das stimmt. Das war übrigens letzte Saison genauso. Sie haben gegen alle Mannschaften gewonnen, gegen die man gewinnen kann. Und sie haben auch, das ist auch so ein bisschen einer der Thesen dieser Hinrunde für mich ist, halt eben mit Kalou und Ibisevic eben zwei Neuner, die diese wenigen Chancen, weil sie haben ja, glaube ich, ihr seid in Statistik fitter als ich, hat er nicht irgendwie die zweitwenigsten Torschüsse der Liga? Irgendwas, sie sind einfach gnadenlos effektiv. Sie haben mit Ibisevic und Kalou eben zwei Stürmer vorne, die Möglichkeiten, die sie haben, dann eben auch verwerten. Und diese Kombination ist wirklich so effektiv, dass es sich nach 16 Spieltagen auf Platz 3 der Tabelle bringt. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man es mal nüchtern betrachtet.
Die zweitwenigsten Schüsse, ja.
Muss ich sagen. Reihen sich ein im Sandwich zwischen des HSV und dem SV Darmstadt. Da, wo man bestimmt nicht im Sandwich sein möchte, ist Hertha in der Torschussstatistik. Aber gut, es hat zu einem herausragenden Platz 3 gereicht und dahinter kommt eine Mannschaft mit der Eintracht aus Frankfurt auf Platz 4, die nicht minder überrascht hat in dieser Saison, vielleicht sogar noch mehr. Wir haben mehrere Überraschungsteams in dieser fast fertigen Hinrunde. Leipzig haben wir schon abgehandelt und da ist Eintracht auf jeden Fall die nächste Mannschaft, Tobi. Aber wenn wir jetzt auf dieses Spiel gegen Mainz erstmal gucken wollen, bevor wir den größeren Bogen spannen, da ist es dann doch eher schmeichelhaft, mit 3:0 aus so einer Partie rauszugehen.
Ja, da ist wirklich alles für Frankfurt gelaufen, was für Frankfurt laufen kann. Haben quasi aus 3 Torschüssen 3 Tore gemacht, kann man so in etwa sagen. Und haben dann auch mit der roten Karte hat sich das Ding dann ausgelaufen, so ein bisschen, das Spiel. Also stand jetzt in dem Sinne gar nicht so sinnbildlich für die Eintracht-Hinrunde, weil sie defensiv dann doch 1-2 Chancen mehr zugelassen haben, als sie sonst zulassen. Das ist eigentlich ihre große Stärke. Und weil sie vorne halt sehr effektiv waren, was sie auch teilweise sein können, was eigentlich auch nicht ihre größte Stärke ist. Also sie brauchen ja auch normalerweise noch 1-2 Chancen mehr. Also das war jetzt wirklich so ein Spiel, wo alles nach Plan gelaufen ist, was nach Plan laufen kann.
Ja, du hast es angesprochen, es waren nicht ganz 3 Schüsse aufs Tor, es waren 4 Schüsse aufs Tor, aber auf der anderen Seite hatte Mainz 6 Schüsse aufs Tor und geht ohne Treffer aus dieser Partie raus und da kann sich, glaube ich, die Eintracht, Martin, auch bei ihrem Torhüter bedanken und das ist ja vielleicht eine der wichtigen Punkte. Mit Radetzky hast du da hinten drin jemanden, der auch wirklich dir manchmal Spiele gewinnt.
Das wollte ich gerade sagen, jetzt hast du es gesagt. Also ja. Das geht tatsächlich so ein bisschen unter, dass die wirklich einen super Torhüter gefischt haben. Das würde mich mal interessieren, wer bei der Eintracht dafür zuständig ist, die Torhüter zu scouten, weil sie hätten wir gut Kevin Trapp, das Potenzial von Kevin Trapp zu erkennen, war jetzt vielleicht nicht so schwierig, aber jetzt den Radetzky da rauszufischen, das war schon stark, vor allem wie er diesen Schuss von, ich habe jetzt Schiss, den Mainzer falsch auszusprechen.
Gebamma,
genau, danke. Der sich da so wegdreht, den er dann noch an den Pfosten denkt, wo er natürlich Glück hat, dass er gegen Pfosten geht, aber wo er super reagiert, das war fast schon die beste Parade, obwohl die ersten zwei natürlich spektakulärer aussehen. Gehört auch dazu. Eine sehr alte Regel im Fußball, dass einem gute Torhüter 5 bis 6 Punkte pro Saison retten.
Und dann hast du vorne drin einen 18-jährigen Ayman Barkok, Entschuldigung, Tobi, der jetzt schon zum zweiten Mal zeigt, da konnte noch was kommen in der Zukunft, in dieser eh schon relativ jungen Mannschaft von Eintracht Frankfurt, aber Barkok ist ein mehr oder weniger Eigengewächs seit 3 Jahren jetzt bei der Eintracht, das heißt nicht auf Laie gerade da. Ich glaube, auf den würde ich mich besonders freuen als SGE-Fan.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil ja auch sonst andere Spieler eher wieder weggehen. Ein Vallejo, genau, der auch eine sehr starke Hinrunde gespielt hat. Der hat jetzt bei seinen Einwechslungen immer mal wieder angedeutet, was er reinbringen kann, auch an Torgefahr. Und dass er jetzt das Tor gemacht hat, sollte ihm nochmal einen Auftrieb geben. Ich muss zugeben, ich habe ihn noch nicht so sehr beobachtet. In der Jugend ist jetzt auch kein Spieler, der jetzt irgendwie im Jugendbereich besonders riesig aufgefallen ist. umso interessanter ist es halt, dass er jetzt in so durchstartet.
Ja, ich finde es auch immer wieder interessant, wie sehr Spiele allein dadurch einen Unterschied machen können in der Bundesliga im Jahr 2016, indem sie einfach mal ein 1-gegen-1-Duell gewinnen und danach auch fähig sind, den Raum, den sie dadurch immer bekommen, dann auch zu nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Die dann so ein Tempo mitbringen auch in dem Sinne.
Genau, genau.
Und auch so eine unerwartete Aktion machen, die dann auch, muss man fairerweise sagen, öfter schiefgehen als funktionieren. Aber wenn sie funktionieren, dann meistens den Unterschied aufmachen, weil gerade in dieser Saison ist doch oft so, wenn du das 1-gegen-1-Duell gewinnst, bist du so halbwegs durch. Das haben auch die Bundesligisten so ein bisschen in ihren taktischen Plänen eingearbeitet, dass relativ wenige 1-gegen-1-Duelle geführt werden. Und dann ist so ein Spiel natürlich eine interessante Option.
Mhm. Sieht man ja zum Beispiel bei Werder dann auch mit Serge Gnabry, da hast du einen ähnlichen Spielertypus. Und solche Leute kreieren immer viel Chaos in den Hintermannschaften der Gegner. Jetzt, wenn wir mal Bilanz ziehen, Martin, sehen wir eben Platz 4 für die Eintracht, die im letzten Jahr noch die Relegation spielen musste, also da auf Platz 16 war. Das muss man sich wirklich immer noch mal vor Augen halten. Was hat sich denn in Frankfurt verändert, dass das jetzt so krass umgeschlagen ist? Denn auch mit etwas weniger Spielglück, dann wäre das halt Platz 8 geworden. Das wäre immer noch herausragend.
Ja, ich habe es an anderer Stelle bei SZ.de mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass bei Frankfurt zwei Sachen zusammenkommen. A, haben sie in dieser Transferperiode mit ihren ganzen Spielern, die sie sich ausgeliehen haben, offensichtlich überdurchschnittlich viele Treffer gelandet. Mhm. Ich hoffe für die Eintracht, dass es System war und nicht Glück. Allein Vallejo, dass der so einschlägt, konnte keiner ahnen, dass Fabian so funktioniert, weil Fabian, wenn sie sich mal anguckt, bitte das jetzt nicht persönlich zu nehmen, aber eigentlich ist das auch so ein potenzieller Fehleinkauf. So jemand, der so ein technisch starker Zehner, der so aussieht, als könnte er auch zum Übergewicht neigen und der dann da steht, wie die Eintrachtler kennen das ja mit Kayo, der dann da steht und zwei gute Spiele macht und dann über die Saison wieder abfällt.
Aber man hat Übergewicht im Mittelfeld, das will man doch haben, wenn ich Pep Guardiola richtig verstanden habe. Okay, Entschuldigung. Es war eine kurze Nacht für uns alle. Entschuldigung, mach weit.
Aber es funktioniert halt alles. Dann hast du die zwei, hast du die Spieler, die schon bei der Eintracht waren, die funktionieren, vor allem Bastian Ocipka und Timothy Chandler, wo meine Eintracht-Community sagt, wer sind diese zwei und was haben sie mit den alten zwei gemacht? Vor allem Timothy Chandler, den ich wirklich ehrlich gesagt für einen mitteldurchschnittlichen Bundesligaspieler immer hielt, der zum Beispiel gegen Bayern das Spiel seines Lebens, glaube ich, gemacht hat,
ja.
Kommt alles zusammen. Und dann dazu diese Vorgabe von Niko Kovac, wahnsinnig körperbetont zu spielen, die Zweikämpfe zu suchen, aus jedem Spiel so eine Autoscooter-Veranstaltung zu machen. Das kommt offensichtlich bei der Mannschaft an. Ante Rebic habe ich noch vergessen. Auch ein super Transfer.
Ich sage nur ein Wort, Fünferkette.
Reicht das, um in der Bundesliga auf Platz 4 zu landen? Da hast du jetzt aber den Heiligen Gral für viele geöffnet.
Nein, allein natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass es einen Anteil hat. Weil sie einfach, Frankfurt war die erste Mannschaft, die ganz konsequent auf 5-3-2 umgestellt hat. Sie waren die erste Mannschaft, die halt ganz konsequent im Mittelfeld mit Manndeckung gearbeitet haben, beziehungsweise Mannorientierung nennt man das ja heute, wurde auch schon gesagt, dass sie da sehr körpergetont spielen. Aber ich glaube halt dieses taktische System, das halt einfach defensiv so massiv ist, dass einfach den Gegner keinerlei Zeit und Raum im Mittelfeld gibt. Ich glaube, das ist schon entscheidend, wenn man guckt, weil sie auch die Mannschaft mit den zweitwenigsten eingefangenen Toren sind. Ist das, glaube ich, schon die Defensive, die große Stärke der Mannschaft.
In der V-Statistik nach 16 Spielen Platz 2 hinter dem HSV mit 16,5 Vs pro Spiel, da läuft Thomas Tuchel eine stille und lautlose Träne über die Wange herunter. Jetzt ist die Defensive das eine, das sind die 12 Gegentreffer. Und das andere sind natürlich die 22 erzielten Tore. Tobi, was hat sich denn im Spiel nach vorne verändert? Denn man war ja nicht mehr so abhängig von Alex Meyer wie noch in den Spielzeiten zuvor.
Jetzt hast du schon wieder den Punkt, den ich sagen könnte, hier weggenommen.
Er ist ja gut drin, ne?
Ja, er ist ja gut drin, ja. Man ist nicht mehr so abhängig von Alex Meyer vorne.
Mega! Das ist ja krass. Wie kommst du denn da drauf?
sondern man hat einerseits ist man flexibler vorne im Spiel geworden, man kann mit den Außenverteidigern, die sich in dieser neuen Fünferkette, in diesem höheren Rolle, die sie dadurch spielen können, sehr wohlfühlen. Man kann mit denen mehr Flanken schlagen, aber man kann auch, man schafft es auch besser, sich vom Flügel rein zu kombinieren. Und da ist es dann halt nicht mehr so wichtig, wer dann vorne drin steht. Da ist dann gar nicht mehr dieses dieser Torriecher von Alex Meyer gefragt, weil man halt sich sehr sauber reinspielt. Mhm. Und wenn man die Spieler auch sehr sauber freispielt im 16er. Also, dass man dann, man arbeitet zum Beispiel sehr viel mit Rückgaben von der Grundlinie aus, die man dann relativ gut verwerten kann. Und das hat dann auch ein Fabian drauf, der sich da sehr gut zu positionieren weiß, oder halt auch andere Stürmer. Und man ist dann halt nicht mehr davon abhängig, dass Alex Meyer mal zufällig zur richtigen Zeit am rechten Ort spielt, weil man diese Szenen im Strafraum weniger zufällig und mehr bestimmt herausspielt.
Ja, sehr interessant. Das ist doch viel interessanter als mein Punkt. Man ist nicht mehr so abhängig von Alex Meyer. Ich hätte es nämlich nicht damit begründen können, dass man im Prinzip jetzt einfachere Chancen von der Verwertbarkeit her kreiert.
Im Endeffekt ist es ja der Punkt, nur ein bisschen stärker ausgeführt.
Ne? Tobi, wenn du jetzt einfach nichts gesagt hättest, dann wären wir sehr, sehr gut aus dieser Nummer rausgekommen und ich stelle jetzt nur noch offene Fragen, ohne meine Meinung gleich mit reinzudrücken. Da passiert uns das nicht mehr. Und deshalb lasst uns mal auf Mainz gucken. Die stehen jetzt nach 16 Spielen auf Tabellenplatz 10 mit 20 Punkten, 26 zu 30 Tore. Eine merkwürdige Hinserie mit 6 Siegen, 2 Unentschieden, 8 Niederlagen. So ein bisschen fügt sich da auch dieses 0-3 bei der Eintracht mit 11-9 Schüssen für Mainz nahtlos in diese Hinrunde ein. Alles war so ein bisschen komisch bei Mainz in dieser Hinserie, Martin.
Ja, ich darf, würde ich auch ein Wort sagen, das ist halt Europacup.
Das darf man aber nicht einfach nur so sagen, das muss man singen, aber egal.
Nee, ich könnte es stattdessen begründen, es ist immer noch früh und ich fange jetzt nicht an, morgens um 9:30 in Giesing zu singen. Martin Schmidt begründet das ja immer, Mainz will immer die laufstärkste Mannschaft der Liga sein, das sagt Martin Schmidt in diversen Interviews, und wenn man eben dann unter der Woche in Anderlecht oder in Aserbaidschan spielt, dann ist das schwierig, am Wochenende auf den Platz zu bringen. Vor allem, wenn ich eben als kleiner Verein, der Mainz per Definition ist, nicht in der Lage bin, den Kader so zu erweitern, dass ich diese Belastung eben wegstecke. Mhm. Und das ist neben der mehr oder weniger der Rückkehr zur oder der Wertschätzung der klassischen Nummer 9 auch so ein bisschen die zweite These dieser Hinrunde, dass man sagt, Kinder, hütet euch vom Europacup. Wenn man sich mal die Bundesliga-Tabelle anguckt und sieht, welche Mannschaften im Europacup spielen, wo die stehen und wo Mannschaften spielen, die nicht im Europacup spielen, wozu Hertha ja mehr oder weniger clevererweise gehört, dann lässt sich da, glaube ich, ein signifikanter Trend ableiten.
Ist mir gerade auch zum ersten Mal aufgefallen, aber unter den ersten 8 sind ja nur Dortmund und Bayern europäisch. Shit.
Na, jetzt guck dir mal die Premier League. Jetzt guck dir mal die Premier League an, wer da Erster und Zweiter ist.
Ja, gut.
Ja. Es macht halt einfach einen Unterschied. Regenerationszeit ist halt einfach eine relevante sportliche Komponente, die halt voll reinbläst. Es ist ein Unterschied, ob ich mittwochs oder donnerstags noch irgendwo spiele, verbunden mit Reisezeit und Reisestrapazen, oder ob ich mich, weswegen Raba Leipzig das ja auch so betont, oder ob ich mich die ganze Woche eben auf eine 90 Minuten vorbereiten kann.
Und das ist das eine. Auf jeden Fall, das andere ist natürlich, du kannst nicht ordentlich trainieren, weil du halt in den 3 Tagen nur Regeneration machen kannst. Wenn du halt einen 7-Tage Abstand hast, dann wäre quasi der mittlere Tag dazwischen der Tag für dieses Hochintensitätstraining, wo du halt auch nochmal ein paar Sachen mit Hochintensität eintrainieren kannst, wie zum Beispiel Pressing. Das kannst du nicht bei 3 Tagen.
Jetzt finde ich, dass Mainz trotzdem noch eigentlich erstaunlich gut in der Tabelle steht, weil vor allem nachdem ich sie dann mal im Stadion gesehen habe, die haben super Kader, technisch sehr, 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 sehr gute Spieler. Yunus Mali als herausragender Akteur, wo es mich immer noch tierisch wundert, dass der immer noch in Mainz spielt, ehrlich gesagt. Mhm. Sie haben mit Martin Schmidt wirklich einen guten Trainer, der auch ein klares Konzept verfolgt, nämlich dieser Konterfußball. Also gar nicht so sehr das frühe Ballgewinn, sondern wirklich zurückziehen, das Feld vor sich haben und dann eben über John Córdoba als letzte ausführende Instanz diese Bälle versenken. Hat manchmal geklappt, aber sie sind auch hinten zu anfällig. Also ich glaube, Mainz hat, wenn man Tore und Gegentore zusammenzählt, hat Mainz in der Bundesliga die meisten. Die sind auch nicht in der Lage, dass, wenn sie dann mal eine Bude machen, eben einfach so ein 1-0 über die Zeit zu verteidigen.
Ja, da hast du recht. Und das ist erstaunlich, dass Werder Bremen mal in dieser Kategorie nicht die Liga anführt. Jetzt ist schon Stuttgart aus der Liga verschwunden, damit es mal die Chance gibt für Werder, da wieder zu gewinnen. Aber in Spielen mit Werder Bremen nur 54 Tore und tatsächlich 56 in Spielen mit Mainz 05. Da könnten wir jetzt auch nochmal kurz auf das Spiel in Frankfurt genauer gucken, Tobi. Denn da, finde ich, hat man das hervorragend gesehen. Ich finde, alle Tore, also vor allem 1-0 und 2-0, hatten damit zu tun, dass die Innenverteidigung um Bell und Hack immer situativ dann nicht perfekt aufeinander abgestimmt war.
Ja, das ist, sieht man öfters diese Saison bei Mainz, dass gerade die Viererkette hinten dann komisch steht und dass sie dann durch individuelle Fehler, die aber dann in Wahrheit eher so gruppentaktische Fehler sind, weil die gesamte Abstimmung in der Viererkette nicht stimmt, dass sie dann dadurch Tore einfangen. Und bei 30 eingefangenen Toren müssen wir nicht davon reden. Also da ist man auf Platz 3, glaube ich. Ich glaube, nur Hamburg und Werder haben noch mehr eingefangen. Das ist dann schon ein Grund, warum man auf 10 und nicht auf 6 oder 7 steht.
Wollen wir noch über den Platzverweis für Córdoba reden? Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, diese Szene zu bewerten. Gegen Abraham, für alle, die es nicht gesehen haben, ein Zweikampf, beide liegen am Boden. Córdoba steht auf und steht beim Aufstehen auf dem Fuß von Abraham oder stellt seinen Fuß extra dorthin oder hat keinen anderen Platz, um zu stehen. Abraham tut das Ganze ganz fürchterlich weh, wie eine Nierenentfernung ohne Betäubung. Und dann gibt's eine rote Karte. Habt ihr dazu eine Meinung, Martin?
Ja, wenn man eine Meinung dazu haben, muss man ja immer wahnsinnig viel unterstellen. Das ist so ein bisschen das Problem. Also ich weiß auch mit Gesprächen mit Spielern, dass das halt einfach gerne gemacht wird. Also es ist einfach mehr oder weniger, wenn man Bock hat auf eine Tätigkeit, ist das die, womit man noch irgendwie am ehesten mit rumkommt. Und wer schon mal Fußball gespielt hat, der weiß auch, dass man so Drohungen auch gerne mal beim Eckball irgendwie ins Ohr kriegt. Deswegen allgemein, wenn ich diese Szenen sehe, habe ich immer die Tendenz, eher Absicht zu sehen, könnte deswegen aber auch geframed sein. Also ich war erstaunt, wie sicher sich der Schiedsrichter war, ehrlich gesagt.
Tobi, hast du dazu eine Meinung? Du musst auch keine Meinung haben, du kannst auch Nein sagen.
Ich habe keine Meinung zu diesem Thema.
Stark. Gut, dann hätten wir das abschließend und endgültig geklärt. Ihr braucht Colinas Erben in dieser Woche nicht hören. Wir haben es fertig durchanalysiert, liebe Hörer. Damit haben wir jetzt die ersten 4 Plätze der Tabelle schon beleuchtet und dann können wir uns mal um Platz 5 kümmern. Und das ist die einzige Mannschaft, die nach 16 Spielen, also nach fast einer kompletten Hinserie, noch ungeschlagen ist. Und zwar die TSG aus Hoffenheim. 6 Siege, 10 Unentschieden. Das ergibt summa summarum 28 Punkte bei 28 zu 17 Toren. Und eines dieser Unentschieden, nämlich das vom 16. Spieltag, ist vielleicht eines der überraschenderen, Tobi. Nämlich zu Hause gegen Bremen 1:1. Die TSG zwar weiter ungeschlagen, aber Werder seit 5 Spielen ungeschlagen. Das ist für mich die viel größere Sensation.
Es war auch vom Spielverlauf her überraschend, weil TSG Hoffenheim das Spiel eigentlich komplett im Griff hatte. Die haben den Ball laufen lassen, haben, ich glaube, 74% Ballbesitz angesammelt. Nein, so viel, ganz so viel waren es nicht, 60% waren es, aber zwischenzeitlich waren sie halt über 70%, weil Werder auch gar keinen Zugriff bekommen hat. Und Hoffenheim halt schon eins der besseren Ballbesitzspiele dieser Liga hat und weil sie schon wissen, wie man den Gegner auseinander kombinieren kann. Und dann war es halt am Ende so, dass in den letzten Minuten Hoffenheim ein bisschen nachgelassen hat und dann Gnabry wieder mit so einer Sonntagsaktion, will ich es mal nennen, den Ausgleich markiert. Das ist so ein bisschen der Trend bei Werder Bremen, habe ich das Gefühl, die im Zweifelsfall mit einem Gnabry-Aktion aus dem Nichts den Ausgleich markieren. Das war letzte Woche schon so.
Aber war das wirklich Gnabry? War das nicht eher Garcia, der sich da auf der linken Seite durchsetzt und dann spielt er ja einen Pass in den Rückraum und ja, klar, den musst du dann auch noch machen, aber ich muss sagen, mich hat er eher Garcia verwundert in der Szene.
Ja gut, Garcia hat es aufgelegt, das stimmt, da hast du recht, das war dann die Aktion, aber Gnabry hat das Tor gemacht. Er ist also so der Top-Torschütze mit Abstand bei Werder Bremen. Hätte man wahrscheinlich auch nicht gedacht vor der Saison.
Ja, okay, das ist natürlich richtig. Kann man denn etwas sagen, was sich da verändert hat, Martin, außer dass man offensiv jetzt eine größere Entlastung hat, beziehungsweise auch man merkt, Werder das Selbstbewusstsein an, auch nach Rückstand noch Tore erzielen zu können, ebenso wie jetzt zum Beispiel diesen späten Ausgleich hier. Das hast du auch gegen den HSV gemerkt, wo ich nach dem zweimaligen Rückstand eigentlich gedacht hätte, das ist so eine typische Situation, wo eine Bremer Mannschaft auch mal auseinandergefallen ist in der Vergangenheit und da kam man immer zurück. Und jetzt hat man eben mit Kruse, Gnabry und Pizarro so ein Dreigestirn da vorne, das sich einfach sehr, sehr wohl fühlt in all seinen Facetten. Ist das schon so die wesentliche Veränderung bei Werder?
Ja, Werder hat sich ja im Prinzip komplett überholt, wenn man sich anguckt, welche Mannschaft da bei diesem Debakel gegen Bayern im ersten Spieltag auf dem Platz stand und welche Mannschaft da jetzt auf dem Platz steht. Also rein nicht nur von der Mentalität, sondern rein personell ist ja einmal komplett überholt. Klar, vorne diese drei, das ist natürlich eine Offensivpower, die völlig überdurchschnittlich ist für einen potenziellen Abstiegskandidaten. Vor allem Serge Gnabry, wenn man ihn sich anguckt, auf dem Platz, der ist so ein bisschen wie Kevin De Bruyne vor ein paar Jahren, der ja auch plötzlich dann bei Werder gelandet ist. Also der ist wirklich ein bisschen zu gut für diese Mannschaft. Und wenn du dann jemand so hast, das hat Tobi eben ja schon gesagt, dann zieht das natürlich, dann macht das natürlich auch alle anderen besser, weil du musst dich als Gegner auch speziell diesen Typen einstellen. Du musst dich eventuell eher dorthin verschieben, du musst ihn eher doppeln, das heißt, auf einem anderen Fleckchen auf dem Platz wird nochmal eine Ecke frei, was auch Claudio Pizarro, also was ich so von Werder sehe in letzter Zeit, nutzt er, ist nicht, natürlich nicht mehr so agil, aber nutzt das wahnsinnig clever. Max Kruse, der trotz allem sondern Ex-Nationalspieler ist, also das ist schon Wahnsinn. Und dann hast du dich auch im zentralen Mittelfeld komplett geändert. Du hast Clemens Fritz jetzt wieder nach hinten gezogen, also Philipp Bargfrede an die Seite gestellt. Das hattest du am Anfang ja auch nicht, da hat Clemens Fritz ja mehr oder weniger die 10 gespielt, wofür er auch ehrlich gesagt zu alt ist. Und da hast du schon mal vom Gerüst, vom Fundament der Mannschaft eine völlig andere Voraussetzung als bei diesem desaströsen Saisonstart.
Das hört sich alles sehr positiv an aus Bremer Sicht und wie gesagt, 5 Spiele ungeschlagen. Das ist ja auch sehr, sehr positiv. Damit jetzt Werder auf Platz 15 mit 16 Punkten. Und nur 34 Gegentreffer nach 16 Spieltagen. Da sieht man deutlich eine Stabilität, die man bisher nicht kannte von Werder. Ironie off. Und auf der anderen Seite haben wir die TSG unter Julian Nagelsmann. Verwundert es einen schon nicht mehr, wie erfolgreich sie spielt. Wie gesagt, ungeschlagen. Und jetzt trotz dieses kleinen Dämpfers mit nur einem Punkt gegen Werder eine sehr, sehr gute Hinserie, Tobi.
Ja, auf jeden Fall. Was so ein bisschen untergeht, ist, dass sie aus den letzten 7 Spielen haben sie 6 Mal unentschieden gespielt. Und da war auch das ein oder andere dabei, was man hätte verlieren können. Andererseits auch jetzt mit Bremen 1 dabei, was man hätte gewinnen müssen eigentlich. Aber sie sind in dem Sinne sehr stabil, weil sie halt mit dem Ball was anzufangen wissen, weil sie den Gegner auseinander kombinieren können im Zweifelsfall und auch ein Spiel dominieren können. Und andererseits, weil sie mit einem sehr Zweikampf betonten Spiel, was ja eigentlich Nagelsmann selber sagt, er möchte gar nicht so über Zweikämpfe eingehen, aber es ist dann doch sehr mannorientiert gegen den Ball, kann man auch den Gegner mal aufhalten. Also es ist schon eine überragende, muss es ganz klar so sagen, eine überragende Hinserie, mit der man auch in der Stärke nicht unbedingt hätte rechnen können. Wir hatten sie, glaube ich, alle in der Saisonvorschau relativ weit oben, aber auf 5 hatte sie, glaube ich, auch keiner.
Nein, ich gucke gerade, ihr beide hattet sie auf 6 und ich auf 7. Das heißt, es ist noch mit einem Absturz Hoffenheims zu rechnen. ja, interessant auch bei Hoffenheim ist das, was du angesprochen hast, die Körperlichkeit im Spiel. Das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Hoffenheim unter den auf Platz 4 der Foul-Statistik pro Spiel, 16 Fouls pro Spiel. Das nimmt eben auch einfach vielen Mannschaften tatsächlich einfach komplett den Rhythmus. Und darum geht es halt heutzutage häufig auch einfach, dass du nicht nur einen Plan A und einen Plan B hast, sondern dass du durch ständige Unterbrechungen, kleinere Fouls, Spielverzögerungen manchmal auch, da haben wir letzte Saison viel häufiger noch drüber diskutiert, wenn man sich an zum Beispiel Darmstadt gegen HSV erinnert damals oder auch wie Ingolstadt damals von der Liga begrüßt wurde von den anderen Vereinen. Damit bringst du andere Mannschaften aus dem Rhythmus und Rhythmus ist eben ein sehr, sehr wichtiger Faktor geworden. Dadurch, dass jetzt weniger über Einzelleistungen heutzutage geschieht, sondern mehr so gruppentaktischen Verschiebungen stattfindet, wie ich finde.
Ja, volle Zustimmung. Ist in dem Sinne ein bisschen widersprüchlich, weil Nagelsmann ja auch gesagt hat, er möchte eigentlich nicht, dass seine Spieler so viel in Zweikämpfe gehen, sondern einfach mal stellen. Aber andererseits
erreicht er seine Mannschaft nicht.
Ja, erreicht er seine Mannschaft nicht, ist interessant. Aber wenn du natürlich, wie sie taktisch auch spielen gegen den Ball, sehr mannorientiert, was ja jetzt viele Teams heutzutage machen, in der Bundesliga muss man dazu sagen, dass sie sehr eng am Mann stehen und nicht mehr so stark im Raum verteidigen, dann kommst du auch automatisch in Zweikämpfe rein und musst auch automatisch diese Duelle führen. Und das hat dann bei Mannschaften wie Hoffenheim, aber auch Frankfurt zur Folge, dass sie sehr körperlich spielen, körperlicher als vor 3-4 Jahren. Mhm.
Und wenn man einen hervorheben muss, Martin, bei der TSG, dann würden, glaube ich, 80% der Leute den Namen Sandro Wagner nennen. Der hat sich da gut eingefunden und ehrlich gesagt fällt es mir schon fast schwer, mich daran zu erinnern, dass er mal bei Darmstadt gespielt hat, denn er passt für mich so perfekt in diese Mannschaft von, ehrlich gesagt, von allem, auch von vielen seiner Aussagen hier.
Ja, ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil ich immer dachte, dass dieses Biotop Darmstadt in all seiner Kultigkeit und Eigenartigkeit dann doch was anderes ist als mehr oder weniger die richtige Bundesliga. Aber er hat mich da tatsächlich eines Besseren belehrt, 2 € ins Phrasenschwein, und funktioniert da super. Und was Tobi auch gesagt hat, was man bei Hoffenheim wirklich nicht unterschätzen darf, sind diese Sekundärtugenden, Zweikämpfe und Standards. Ich glaube, sie haben auch die meisten Standardtore. Ich gucke mir diese Statistiken immer nicht an, ich schnapp das irgendwann mal auf. Ich glaube, sie haben die meisten Standardtore von
ja, haben
allen
sie
gemacht.
8 und, Stück.
Ja, und das kommt dann noch rein in diese taktische Flexibilität, die Nagelsmann ja mitbringt, was Tobi auch gesagt hat, was total stimmt, dass man das Gefühl hat, dass sie alle Situationen, die so ein Spiel bereithält, in der Lage sind, sie zu lösen. Und Sandro Wagner, der eben in der Reihe mit Modeste, mit Ibisevic eben halt einer macht, der die Pille über die Linie drückt, was ja auch Joachim Löw nach der EM schmerzhaft erkennen musste, dass das Ziel dieses Spiels ist, den Ball reinzumachen. Bei aller Komplexität, die heutzutage ja total gerechtfertigt ist, muss jemand diese ganzen Stafetten zum Abschluss bringen. Und da kommen wir bestimmt noch dazu. Das ist bei Gladbach so, ehrlich gesagt, so ein bisschen das Problem. Und Hoffenheim hatte das Glück, dass sie mit Sandro Wagner jemand geholt haben, was auch schief hätte gehen können. Der es aber sehr schön macht. Mhm.
Ich glaube, ich habe auch einen Hinweis in den berühmten Statistiken daraufhin entdeckt, warum wir drei uns auch alle in der Saisonvorschau nicht so sicher waren, ob Sandro Wagner und Hoffenheim so gut zusammenpassen. Sandro Wagner ist führend unter allen Offensivspielern der Bundesliga in der Kategorie der unsauberen Ballverarbeitung pro Spiel. 2,9 sogenannte unsecured touches hat er. Und das ist ja schon ein ganz interessanter Hinweis darauf. Man hätte eigentlich gemeint, der Stürmer, der bei Hoffenheim vorne drin steht, der muss super ins Spiel einbezogen sein, der muss Bälle sauber verarbeiten, sauber weiterleiten können, um auch den Hoffenheimer Spielfluss nicht zu stören. Und das sieht man aber bei Sandro Wagner tatsächlich 2-3 Mal pro Spiel. Das erinnert so ein bisschen, ehrlich gesagt, an das, was manchmal Mario Gomez gezeigt hat oder ganz früher noch Jürgen Klinsmann. Auch berühmtestes Beispiel wahrscheinlich dafür, dass man auch mit einer unsauberen Ballverarbeitung ein hervorragender Stürmer sein kann. Womit ich uns jetzt sehr schön in Schutz genommen habe, warum wir das alle nicht sehen konnten, dass Sandro Wagner da...
Das ist auch bei Zeiten immer, muss man auch ganz klar sagen, es ist bei Zeiten auch ein Problem für Hoffenheim. Wenn sie einen guten Angriff von hinten raus raufbauen und dann versuchen, mit einem ihrer Diagonalpässe Wagner zu finden und der dann den Ball nicht ordentlich ablegt, das... Macht, da hat auch manchen Angriff zunichte gemacht, muss man auch sagen. Also bei allem, was er Gutes bringt für Hoffenheim, hat er auch in dieser Hinsicht manchmal nicht so Gutes gebracht.
Womit wir wieder drauf gehauen hätten. Aber klar.
Ich war es ja, ich war es ja.
Alles gut.
Gibt ja hier keine Kollektivschuld, zum Glück.
Ja, das Thema lassen wir mal hier lieber außen vor. Also man kann nach 16 Spielen sagen, eine sehr, sehr gute Hinrunde von TSG Hoffenheim. Ungeschlagen, 28 Punkte. Schauen wir mal, wie das dort weitergeht. Und interessanterweise haben wir jetzt noch gar nicht über die ganz großen Namen der Bundesliga gesprochen. Wenn man so ein bisschen einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, wie hätten wir vor der Saison gedacht. Ich meine, wir alle drei erinnern uns noch ziemlich genau daran, wie wir uns das gedacht haben. Aber auch, wie die Hörer sich das gedacht haben. Und jetzt haben wir jetzt über die ersten 5 Plätze der Tabelle gesprochen und der Name Borussia Dortmund fällt erst jetzt, wenn wir über Tabellenplatz 6 reden. 27 Punkte, 3-mal verloren, 6 unentschieden und nur 7-mal gewonnen. Das ist tatsächlich gar nicht so häufig aus Dortmunder Sicht und auch an diesem Spieltag, dem 16. konnte nicht gewonnen werden. Zu Hause gegen den FC Augsburg 1:1. Martin, ich finde, bei Dortmund hat man in dieser Saison ganz oft bei der Spielbetrachtung 2 Wahrheiten gehabt. Die eine Wahrheit war ein Chancenplus, viele herausgearbeitete Torschüsse, viele gute Abschlüsse und in ganz vielen Spielen, die nicht gewonnen wurden, hatte man den Eindruck, wenn das noch 10 Minuten länger gegangen wäre, dann hätte das noch hingehauen. Und die andere Wahrheit ist aber, ja, ein Spiel dauert halt 3 Euro in unser Patreon-Konto, ein Spiel dauert halt 90 Minuten und irgendwie hat es ja dann auch, nivellieren sich ja auch solche Spielunglücke und Glücke über den Verlauf von 16 Spielen. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit bei Borussia Dortmund?
Ja, wenn man es mal ehrlich sieht, dann ist das ja eigentlich dieser Prozess, den wir dann doch alle erwartet haben, nämlich dass Dortmund eben den viel zitierten Umbruch hat, dass sie mit Hummels, Gündogan und Mkhitaryan 3 totale Leistungsträger verloren haben, jetzt eine Talentsuppe da haben, die europaweit quasi unvergleichlich ist, aber dass es eben wichtig ist, dieses Talent dann irgendwie, diese PS irgendwie auf die Strecke zu bringen. Und das kriegen sie noch nicht hin. Insofern ist es normal, mehr oder weniger, was wir sehen. Was überraschend ist, ist, dass es sich dann doch tatsächlich in 12 Punkten Abstand auf Bayern niederschlägt. Also sie müssten, auf gut Deutsch gesagt, einfach 6 Punkte mehr haben.
Ja, ich glaube, Martin hat das jetzt alles gesagt. Ich glaube, wir können Dortmund abhaken.
nee, so schnell halt lasse so. Ich euch da nicht raus.
Es ist halt so, dass der Kader lange Zeit Anlaufzeit gebraucht hat und dass auch Tuchel immer noch so ein bisschen Anlaufzeit braucht, diesen Kader wirklich zu nutzen. Die Mannschaft hatte teils große Probleme, wenn sie das Spiel machen mussten, weil sie einfach niemanden hatten, der das Spiel auslöst. Dazu kam dann, dass Bartra teilweise gefehlt hat, der das könnte, dass Guerrero, der das auch als Verbindungsspieler sehr gut kann, dass die teilweise lange Zeit gefehlt haben. Und dann hast du halt einen Kader mit sehr viel tollen Offensivdribblern und paar guten Verteidigern, aber wenig dazwischen, sage ich mal so. Und jetzt zum Ende der Hinrunde, fand gegen Augsburg, hat es zum ersten Mal so richtig gut funktioniert, also dass man ein richtig schönes Ballbesitzspiel hatte, in der zweiten Halbzeit dann einfach den Abschluss nicht gefunden hat. Aber ich wird ja auch in die BVB-Kreisen jetzt Tuchel immer stärker angegangen. Und das kann ich nur nicht so ganz nachvollziehen, weil sie halt doch schon einen Umbruch hatten. Und bei aller Wahrheit 12 Punkte auf Bayern okay, aber andererseits auch nur 3 Punkte auf den direkten Champions-League-Qualifikationsrang. Und in der Champions-League-Gruppenphase souverän weitergekommen, auch sich gegen Real Madrid in der Gruppe durchgesetzt als Gruppensieger. Ich glaube schon, dass man da das Bestmögliche rausgeholt hat.
Ja, vielleicht kommt aber genau aus dieser Diskrepanz zwischen Champions League und Bundesliga dann tatsächlich auch ein Teil des Unmuts bei den eigenen Fans, dass man eben sieht, wie viel besser es sein könnte und dass eben jetzt inzwischen eine schöne Regelmäßigkeit wird bei Dortmund, dass man sieht, gegen Real ist alles wunderbar, ist jetzt nicht so krass wie bei Wolfsburg in der letzten Saison, aber es gibt dann trotzdem einen starken Leistungsabfall im nächsten Bundesligaspiel oder zumindest wenn man die Spiele nebeneinander legt, versteht man nicht so ganz, wie dieselbe Mannschaft so unterschiedlich agieren kann.
Da hast du vielleicht recht. Lichter hat natürlich auch, muss ich wieder als Mann, der nur den Blick fürs Taktische hat, sagen, hat taktische Gründe natürlich auch, weil in der Champions League natürlich gegen die großen Mannschaften gerade nochmal einen etwas vertikaleren, konterorientierteren, giftigeren Fußball spielen kannst, während du in der Bundesliga gegen Augsburg oder gegen Darmstadt oder gegen RB Leipzig im zweiten Saisonspiel einfach 70% Ballbesitz hast und dann gucken musst, wie du den Gegner auseinander friemelst. Was halt auch, wenn du Woche für Woche immer wieder Spieler setzen musst, schwierig ist. Und das ist das, was man in der Rückrunde rausfinden muss. Aber ich habe das Gefühl, dass man da jetzt in den letzten Spielen auf einem ganz guten Weg war.
Vielleicht ist tatsächlich auch der entscheidende Faktor, defensiv etwas sicherer zu stehen. Also Borussia Dortmund geht sehr häufig in Rückstand und dann wird es halt naturgemäß gleich mal ein bisschen schwieriger, so ein Spiel noch zu drehen. Und das hatte man in dieser Saison ganz, ganz häufig in ganz vielen Spielen, auch jetzt gegen den FC Augsburg. Und das hängt wahrscheinlich dann auch mit so verschiedenen Faktoren zusammen. Da kommen dann auch Verletzungen dazu, also wie oft die hintere Dreier- oder Viererkette, je nachdem wie gespielt wurde, durchrotiert wurde in dieser Saison. Wahrscheinlich in fast jedem Spiel eine neue Kombination, diesmal gegen Augsburg, Marino, Bartra und Ginter. Und nicht nur beim 0:1 hast du gesehen, das ist nicht so ganz trivial. Die letzte Linie, die halt tatsächlich zwischen Tor und Nicht-Tor oft entscheidet, so häufig durchzurotieren.
Da in dem Sinne kann man auch Tuchel vielleicht ein bisschen kritisieren. Weil ich erinnere mich noch unter Klopp, da gab es ja mal ein sehr klares System. Und da gab es mal ein berühmtes Spiel gegen Bayern, wo, glaube ich, die Hälfte der Mannschaft gefehlt hat und plötzlich Oliver Kirch in der Startelf stand.
Oh ja.
Und sie haben trotzdem defensiv perfekt gestanden und perfekt verschoben. Weil halt diese Automatismen so drin waren, egal wer da gespielt hat, das Defensive konnten sie abrufen. Und so sehr ich diesen Ansatz mag von Thomas Tuchel, dass man sich auf den Gegner einstellt, dass man sich was ausdenkt taktisch, dass man da einen flexiblen Plan hat. Ich fand, man hat schon gemerkt, dass diese ständige Wechsel von Vierer auf Dreierkette und auch der gepaart mit diesem ständigen Personalwechsel, den man hatte, dann manchmal zu Unsicherheiten hinten drin geführt hat. Das hat man gerade letzte Woche gegen Hoffenheim gemerkt, wo man defensiv wirklich nicht stabil stand. Ich glaube, da könnte man vielleicht so ein bisschen ansetzen und sagen, okay, vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr defensive Stabilität reinbringen können, wenn man schon jede Woche zwei Spieler austauschen muss, sei es aus Verletzung, sei es, weil jemand wieder fit geworden ist.
Dazu kurz vielleicht, das ist auch das, was unser BVB-Korrespondent Freddy Röckenhaus erzählt, dass das genau das der Punkt ist, der auch Borussia Dortmund intern durchaus kritisch angesprochen wird, dass wenn man eben die Situation hat, dass man den Kader komplett durchwürfelt, dass man dann noch einen Trainer hat, der von seiner ganzen Denkweise, seiner taktischen Flexibilität eben der Meinung ist, dass es für jedes Spiel eine taktisch optimale Lösung ist, taktisch optimale Lösung gibt und eben dann diese Variante wählt und dann von der Konstanz, von der Stabilität, von der Eingespieltheit her eher weggeht. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr richtig analysiert. Das haben sie bei Borussia Dortmund auch erkannt.
Und dann, glaube ich, so ein bisschen perspektivisch gesehen, das ist jetzt natürlich auch spekulativ, aber ich sehe da tatsächlich ein Problem auf Borussia Dortmund und auch so ein bisschen die ganze Liga zukommen, ehrlich gesagt. Wenn ich mir anschaue, wer so positiv hervorsticht bei Borussia Dortmund, Aubameyang, Dembélé, Reus, immer wenn er nicht verletzt ist, Pulisic auch zum Beispiel, dann kann ich mir immer sehr, sehr gut ein Szenario vorstellen, in dem zumindest manche dieser Spieler im Sommer wieder weg sind. Also ich habe den Eindruck, Dortmund wird dieses Gefühl des Umbruchs mit sich mittragen. Das ist jetzt natürlich spekulativ, aber das ist natürlich sehr ernüchternd, wenn du dir überlegst, normalerweise hätte man gesagt, na gut, Umbruchsaison und in der nächsten Saison setzen wir dann einen drauf, spielerisch, konstant und so weiter. Und mein Gefühl sagt mir aber eher, nee, das könnte dann schon wieder den nächsten Umbruch geben, halt vielleicht keinen ganz so großen, weil nicht in jedem Mannschaftsteil eine Stütze wegbricht, vielleicht nur im vorderen. Aber das ist, finde ich, für die komplette Liga, wenn man sich jetzt um den sportlichen Wettbewerb Sorgen macht, nicht die beste Nachricht, die ich jemals gehört habe. Aber es, wie gesagt, ist natürlich auch nur ein Gefühl meinerseits. Ihr dürft mir da widersprechen.
Vor allem wissen wir seit Football Leaks, dass die Verträge in Dortmund nicht die, sag mal, die besten sind, um die Spieler zu halten. Da gab es ja das berühmte Beispiel mit Mkhitaryan, wo sie hätten dem Berater eine hohe Summe zahlen müssen, wenn sie das Angebot nicht annehmen von Manchester United. Mhm. Ich weiß nicht, was jetzt in den anderen Verträgen drin steht. Theoretisch haben die Spieler Vertrag. Also theoretisch, ich glaube, Aubameyang bis 2020, Dembele sogar noch drüber hinaus, Weigel hat man auch verlängert. Aber es kann schon sein, dass dann wieder manche Spieler die Dortmund als Durchlaufstation sehen. Andererseits, finde ich, hat man es in den letzten Jahren auch immer ganz gut moderiert bekommen. Dortmund ist ja eigentlich seit der ersten Meistersaison jedes Jahr im Unbruch. Also jedes Jahr geht jemand. Mhm. Diesen Sommer war es ganz krass. Ich glaube nicht, dass es nächsten Sommer wieder so krass wird. Und ich glaube, dass man den Umbruch dann mit ein, zwei Spielern schon schaffen kann.
Ich sehe ehrlich gesagt nicht so den richtigen, natürlichen Transferkandidaten. Nicht. Also wenn man davon ausgeht, dass die europäische Elite Spieler haben will, die ihnen sofort weiterhelfen, die sie nicht noch entwickeln müssen, dann fallen jedenfalls im Moment noch, fällt die Halboffensive mehr oder weniger aus. Die einzigen zwei, wo ich das jetzt so sehe, ist einmal Rafael Guerreiro, der wirklich super spielt, der fast schon der beste Transfer ist, den Dortmund geholt hat, wie ich finde. Und einmal Christian Pulisic, der eben bei dem die Kombination aus Talent und Alter nicht zu übersehen ist. Ob man
jetzt Aubameyang natürlich.
Und Aubameyang.
Ja gut, klar.
Und Dembélé ja auch. Also
bei Dembélé bin ich mir halt nicht so sicher, ob da, wenn man davon jetzt einfach mal davon ausgehen muss, dass er keine Ausstiegsklausel hat, was Hans-Jürgen Watzke ja immer wieder betont, ob dann jemand aus der oberen englischen Klasse kommt und die Millionen auf den Tisch legt, um den zu holen, bin mir gerade nicht so sicher.
Bei Dembélé würde ich auch positiv sehen, dass er ja schon vor der Saison auch bei ganz vielen Großen im Gespräch war. Also Dortmund hat ihn ja beispielsweise Real Madrid, die ihn auch haben wollten, weggeschnappt und die Bayern waren ja angeblich auch dran. Deswegen habe ich das Gefühl, dass das eine bewusste Entscheidung ist, 2-3 Jahre in Dortmund sich selber aufzubauen und dann zu wechseln. Also ich glaube tatsächlich, Aubameyang ist der härteste Fall, der Härtefall quasi, was Spieler angeht, die weggehen könnten.
Und halt nicht so ganz unwichtig. Und es ist nie gut, wenn man bei Real Madrid so gut spielt, dass alle spanischen Medien einzelne Spieler herausheben und die Pressestimmen sich lesen wie eine einzige Lobhudelei. So aus der Erfahrung der Fußballgeschichte, das ist nie gut. Denn Real kauft genau danach häufig Spieler ein und hat dann auch immer die perfekten Argumentationsgrundlagen. Wenn der Präsident sagt, naja, jetzt holen wir uns halt einfach den Starken. Das, was früher die Bayern mal mit Makai gemacht haben, als er noch bei La Coruña gespielt hat. Gut, aber jetzt wollen wir nicht zu viel spekulieren. Ich habe es angestoßen, es tut mir leid. Lass noch kurz über Augsburg sprechen, das ist ja auch ganz interessant. Wir haben einen überraschenden Trainerwechsel. Dirk Schuster ist passé, damit haben von Tabellenplatz 12 bis Tabellenplatz 18 alle Vereine in der Tabelle des 16. Spieltags ihren Übungsleiter schon ausgewechselt. Jetzt haben wir Manuel Baum und von der Grundordnung her, Tobi, haben wir einen Wechsel von 4-2-3-1 jetzt in ein 4-1-4-1. Was hat sich denn darüber hinaus und in der Spielweise her geändert? Hat sich etwas geändert?
Nicht viel eigentlich, nee. Liegt natürlich auch daran, dass jetzt Borussia Dortmund der Gegner war. Da kommt man dann eher auch mal in das Bolzen, was unter Schuster dann teilweise gemacht wurde. Da kommt man dann eher mal in so eine defensive Grundhaltung rein, die man halt versucht, mit so ein paar intensiv geführten Zweikämpfen zu brechen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie versucht haben, ein paar Dinge spielerischer zu lösen, aber das war eher im Gladbach-Spiel, das war jetzt gegen Dortmund gar nicht mehr so stark. Und ansonsten wirkt es schon so ein bisschen interimsmäßig. Also ich glaube schon, dass man sich da im Winter nochmal umguckt und ich weiß auch nicht, Manuel Baum wurde auch noch nicht bestätigt als Cheftrainer. Bin ich sehr gespannt, ob sie das weiter durchziehen. Aber ansonsten war da jetzt in diesen zwei Spielen nicht so, dass man da ist da jetzt was krass Neues, weil eine Fünferkette plötzlich gespielt wurde oder ein ganz neuer Fokus gespielt wurde.
Und trotzdem 4 Punkte aus zwei Spielen geholt und die sind sehr, sehr wertvoll, wenn man auf die Tabelle guckt. Martin, 18 Punkte für den FCA. Ohne diese 4 Punkte wäre man mit 14 Punkte auf Platz 15. Jetzt eben auf Platz 12 mit etwas Abstand nach unten hin. Ich glaube, nichts sehnt sich der FCA-Fan mehr herbei als eine langweilige Saison als graue Maus der Liga. Und jetzt geht die Tendenz wieder zur grauen Maus.
Ja, das darf man bei Augsburg einfach nie vergessen, dass Augsburg sich eigentlich von den Voraussetzungen her natürlicherweise im Abstiegskampf befinden sollte. Und alles, was darüber ist, ist im Prinzip ein Erfolg. Ich tue mir sehr, sehr schwer, Augsburg zu bewerten, wegen den Umständen dieses Trainerwechsels tatsächlich. Also das ist, da bleiben sehr, sehr viele Fragen zurück. Also zu Dirk Schuster zu entlassen und zu begründen, dass die sportliche Vorstellung zu weit auseinandergehen, das ist fast so ein bisschen wie man vom Dreier springt und sich dann wundert, dass man nass wird. Und also ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber es bleiben da sehr, sehr viele, viele Zweifel, ob da nicht irgendwas im Hintergrund gelaufen ist, was die Saison des FC Augsburg dann doch eher beeinflusst als alles, was wir dann gesehen haben.
Ja, ich habe es letzte Woche auch in der Schlusskonferenz gesagt. Nein, Moment, das war diese Woche, glaube ich. englische Wochen sind immer so kurz. Es gibt ziemlich sicher einen Gesamtkontext, den wir nicht kennen, der über das, was wir sehen können, darüber hinaus zur Entlassung geführt hat. Und dann ist es erstmal irrelevant, ob das ist, weil da irgendwas vorgefallen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder ob es ist, dass sich wesentliche Spieler irgendwie nicht so gut mit ihm verstehen. Das ist dann alles Spekulation, aber da steckt noch was drin, was wir alles nicht wissen. Aber unter dem Strich muss man sagen, mit 13 erzielten Toren nach 16 Spielen auf Platz 12 zu landen, ist jetzt auch nicht so schlecht für den FC Augsburg. Das ist mit dem, was du gesagt hast, mit den Rahmenbedingungen dann schon vollkommen in Ordnung.
Ja, zumal Bobadilla und Finn Bogason, die zwei, die dafür zuständig sind, ja auch große Teile der Saison verletzt waren.
Ja.
Finn Bogason, glaube ich, komplett, oder?
Mhm, ja.
Ja. Und Bobadilla immer mal wieder. Also.
Ja, wenn Chi dein wichtigster Angriffsspieler ist, dann merkst du schon, dass da ein bisschen was fehlt im Kader noch, aber eben verletzungsbedingt. Wie kommen wir denn jetzt von grauen Mäusen zum 1. FC Köln und zu Bayer Leverkusen? Ich weiß es nicht, liebe Hörer, ihr müsst diesen harten Cut einfach mitnehmen. Grauer sind in jedem Fall die Kölner und das, obwohl sie vor Leverkusen liegen. Jetzt gab es das Derby an diesem 16. Spieltag 1:1 am Ende und der FC liegt hinter Borussia Dortmund auf Platz 7 mit 25 Punkten und die etwas größere Überraschung Bayer 04 Leverkusen, auch von uns als Mitfavorit auf die Meisterschaft deklariert, liegt nur auf Tabellenplatz 9. Und wir reden immer wieder, und es hört nie so ganz auf, Tobi, immer wieder über Roger Schmidt hier im Rasenfunk. Ich bin ehrlich gesagt auch der Diskussion langsam so ein bisschen leid, denn ich finde, dem gibt es nichts Neues hinzuzufügen. Auch jetzt ehrlich gesagt durch dieses 1:1 gegen Köln kann ich da, also ich habe da nichts Neues über Leverkusen erfahren und ehrlich gesagt auch nichts Neues über den FC. Kannst du mir da aushelfen aus der Patsche?
Ja. Schwierig. Schwierig.
Also schon, oder?
Die ganze Saison von Bayer Leverkusen ist so ganz schwer zu bewerten, finde ich. Weil sie irgendwie diese Grundaggressivität, fand ich, einerseits verloren haben, andererseits dann immer in ganz blöden Situationen wieder reinbekommen, was dann eher zu gelb-roten Karten führt, anstatt zu Pressing-Aggressivität. Man hat so das Gefühl, sie wollen so ein bisschen mehr, auch gezwungen durch die Gegner, so spielerische Akzente setzen, was aber auch nicht ganz klappt. Die sind so irgendwie so gefangen im Nirgendwo, finde ich. Also ich finde, die sind so ganz schwer zu greifen, diese Saison. Also man hat auch nicht das Gefühl, dass es jetzt dieses eine Problem gibt. Oder hast du da irgendwie das, man sagen könnte, dass man sagen könnte, die Defensive ist schuld, die Offensive ist schuld. Das ist irgendwie so eine ganz komische Saison.
Nee, beide sind schuld. Das ist das eine Problem. Also, die Mannschaft fällt auseinander, ist jetzt zu groß gemeint, aber zu groß formuliert. Was ich damit meine ist, die laufen nicht mehr symmetrisch. Also das, was Leverkusen so stark gemacht hat, vor allem in der Anfangszeit unter Schmidt, war dieses Schwarmartige und dass du quasi den Eindruck hattest, nicht nur Spieler 1 weiß gerade, was er macht, sondern Spieler 2, 3, 4, 5 haben das wie die Borg so telepathisch irgendwie sich gegenseitig mitgeteilt, wie sich jetzt der ganze Mannschaftsteil geschlossen verhält. Und das aber nicht jetzt immer in kompletter Symmetrie, also das waren nicht immer irgendwelche Stangen, die du wie beim Tischfußball übers Feld geschoben hast, sondern das waren Diamantstrukturen, habe ich glaube ich mal bei Spielverlagerungen.de gelesen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und das waren Fünfecke, Vierecke und so weiter, also alles Mögliche. Und dieses Kollektive ist in dieser Saison kaum zu sehen bei Leverkusen, und zwar sowohl im Spiel gegen den Ball als auch im Spiel mit dem Ball. Ich habe den Eindruck, dass es auch immer wieder damit zu tun hatte, dass Schmidt auch durchrotieren musste und dann einzelne Spieler sich in manchen Situationen nicht ganz sicher waren, was ist jetzt mein Auftrag? Soll ich jetzt als Außenverteidiger krass mit rausschieben? Wie hoch stellen wir unsere Kette? Oder sollen wir nicht lieber ein bisschen vorsichtiger uns positionieren?
Liegt sicherlich auch daran, dass ich das Gefühl habe, dass die neuen Spieler dieses System Schmidt auch noch nicht so ganz verinnerlicht haben. So ein Dragovic, der lange gebraucht hat, um reinzukommen. Baumgartlinger, der auch im Mittelfeld nicht immer sauber agiert hat, der genau diesen Sinn für das System hat vermissen lassen teilweise. Oder auch ein Kevin Volland, der auch eine relativ schwache Hinrunde gespielt hat. Man merkt auch jetzt, da ist wieder so ein bisschen das Borussia Dortmund-Syndrom. Wenn es dann in der Champions League gegen die Großen der Welt rangeht und man halt wirklich dieses System... Gegen
Monaco, die Großen gegen, der Welt. Ja, okay, gut. Ja, ja.
Aber wenn man Champions League ist ja allein schon durch die Musik beim Einlauf wird es ja groß. Ich glaube, ja, du kannst gegen TSV Winsen-Luhe spielen, und wenn aber am Anfang diese Champions League-Musik ertönt, bist du trotzdem auf Real Madrid-Modus. Ich glaube halt, dass sie das im dieses Konterspiel mit Pressing in der Champions League haben sie sehr gut gemacht, haben auch da sich ein bisschen sogar unter Wert verkauft, was die Punkte angeht, weil sie ein bisschen Pech hatten. Während in der Liga, wenn sie dann das Spiel machen mussten, plötzlich gar nicht mehr so gut aussahen.
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr treffend. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt mal auf das Spiel gucken, Martin, dann sehen wir Chicharito nur auf der Bank. Roger Schmidt hat auf die Niederlage gegen Ingolstadt reagiert und auf 6 Positionen rotiert. Und jetzt hatte Calhanoglu alle Chancen, die es so gab. Und Calhanoglu hat nachhaltig gezeigt, guter Spieler, aber nicht der mit dem eiskalten Torabschluss.
Ja, war aber ehrlich gesagt auch noch nie, ne?
Nee, ehrlich gesagt nicht, nein. Also man wurde jetzt auch nicht davon überrascht, aber ist natürlich, ich meine, 18-11 Torschüsse, vor allem 6 Torschüsse aufs Tor, und vom FC kamen tatsächlich nur 2 aufs Tor. Das heißt, die haben schon eine 50%-Quote. Es wäre mehr drin gewesen für Leverkusen in diesem Spiel.
Ja, aber die gehen halt in Rückstand durch dieses Traumtor von Modest. Oh, ja. Da haben sie halt diesen einen Spielzug, der ehrlich gesagt auch super ist, wo ja dann tatsächlich mal alles passt. Ja, aber ich glaube, das Entscheidende hat Tobi auch eben gesagt, man braucht eben irgendwann die Transformation zur Ballbesitz, nicht die Transformation zur Ballbesitzmannschaft, sondern man muss in der Lage sein, auch einen tiefstehenden Gegner auseinanderzunehmen. Das können die allerwenigsten, auch wenn man sich die Spieldaten gegen Köln anguckt, hat Leverkusen, Moment, eben hatte ich sie noch, glaube ich, doppelt so viel Pässe spielen müssen als Köln. Und wenn Köln dann eben durch diesen Modest in die Situation kommt, in der 21. Minute 1-0 zu führen und dann eben das 1-0 oder in der Kölner Situation dann auch das 1-1 einfach weiter zu verteidigen, dann ist das einfach super Grundvoraussetzungen, um da einen Punkt mitzunehmen. Weil das ist ja auch irgendwie eine Botschaft dieses Spiels, dass Köln eben durch die Verletzungen mittlerweile so gebeutelt ist, dass im Heimspiel gegen Leverkusen dann halt nicht auf Sieg spielen, sondern den Punkt dann natürlich auch mitnehmen wollen.
Und gleichzeitig fasst der Spielverlauf sehr gut zusammen, was aus Kölner Sicht jetzt in diesen ersten 16 Spielen der Saison 2016-2017 sehr, sehr gut geklappt hat. Einmal vorne drin Anthony Modest mit einem herausragenden Tor, du hast es schon gesagt, auch eigentlich in dem Moment, wo der Ball als Flanke den Fuß des Passgebers verlässt, Frederik Sørensen war das, war es dann auch nicht mehr zu verteidigen, da kannst du da auch nichts mehr machen, außer du... Ja, keine Ahnung, lässt ihn von ein paar Ordnern tackeln, dann macht er solche Dinge gerade. Und auf der anderen Seite dann aber defensiv eine unglaubliche Stabilität, obwohl, klar, man hat auch Chancen zugelassen, also in dem Spiel auch ein bisschen das Glück gehabt, aber da kommt eben auch dazu, du hast nicht nur Timo Horn, sondern du hast dahinter einen Thomas Kessler, der zwar jetzt zuletzt auch einen Fehler gemacht hat, aber auch jetzt schon mehrfach Punkte gewonnen hat. Wir sind wieder beim Thema Torhüter, sind auch gar nicht so unwichtig in der Fußball-Bundesliga.
Ja, klar. Also dass Timo Horn prinzipiell ein besserer Torhüter ist als Thomas Kessler, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber debattieren. Es ist halt so eine komplette Entwicklung Köln, dass sie jetzt, wo auch Marcel Risse eben ausfällt, dass einmal dann auch halt so der Schwung genommen wird, wenn man dann halt sieht, okay, wir verlieren so langsam die Substanz des Kaders, um dann wirklich mitzuhalten und dann in Tabellenregionen vorzustoßen, die dem 1. FC Köln normalerweise verschlossen bleiben. Wobei ich immer noch finde, dass sie das eigentlich relativ gut machen, eben, dass Peter Stöger dann so vernünftig ist und dann eben die Punkte mitnimmt, die man mitnehmen kann, um dann eben darauf zu warten, dass die Leistungsträger dann wieder zurückkommen.
Ja, sehr gutes Stichwort. Jetzt 3-mal in Folge 1-1 gespielt, und zwar erst zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das war noch ein gefühlter Punktgewinn. Dann auswärts bei Werder 1-1 und jetzt zu Hause gegen Leverkusen so ein bisschen... Retten ist ein zu großes Wort, aber der FC ist, glaube ich, nicht undankbar dafür, dass in dieser Saison schon nach dem 16. Spieltag die Winterpause kommt und man jetzt dann die Verletzten pflegen kann und sich selbst vielleicht auch überlegen kann, Tobi, wie man ein bisschen weniger abhängig vom Modest werden will im Sturm, denn das sehe ich tatsächlich noch als Problem.
Ja, das ist auch ein Problem. Modest ist derjenige, der die meisten Treffer beisteuert und vor allen Dingen auch die meisten Torchancen beisteuert. Er hat ja sogar noch mehr Chancen gehabt, als er dann letztlich Tore gemacht hat in der Hinrunde. Ist dann auch ein bisschen sehr stark darauf abgespielt. Der zweite Stürmer bewegt sich ja meistens um Modest rum. Modest ist ja wirklich derjenige, der vorne reingeht. Da bin ich gespannt, was man sich da auch einfallen lässt, gerade weil man ihn ja vielleicht auch mal ersetzen muss auf lange Sicht, weil es kann gut sein, dass Modeste sich im Sommer auch sagt, ich suche mal einen schöneren Ort als Köln. Gibt es einen schöneren Ort als Köln? Ich weiß es nicht, aber vielleicht ja schon.
Dortmund, weil Aubameyang wechselt ja zu Real, habe ich ja alles von vorhin gesagt.
Gut. Dortmund ist kein schönerer Ort als Köln, möchte ich hier mal klarstellen.
Was weiß
ich? Ich war an beiden Orten oft in meinem Leben.
Du, Tobi, ich sitze hier im wunderbaren Giesing. Die Sonne scheint mir auf Bildschirm und Rücken und wärmt mich an einem schönen 22. Dezember. Was weiß denn ich, wie es in Dortmund und in Köln ist? Das ist für mich gerade nicht relevant. Relevant dafür ist für mich, wie der FC Ingolstadt gespielt hat gegen den SC Freiburg. Und damit wenden wir so langsam den Blick ans untere Ende der Tabelle. Der FC Ingolstadt mit seinem neuen Trainer Walpurgis, jetzt wurde in der Sportschau schon die Walpurgis-Tabelle rausgekramt. Endlich, möchte man sagen, vor diesem Spieltag nämlich auf Platz 3 hinter Leipzig und Bayern. Das hat sich jetzt etwas verändert. Zu Hause verloren gegen den SC. Lass mal zuerst die Ingolstädter Perspektive einnehmen, Martin. Was hat denn Walpurgis mit Ingolstadt gemacht, dass da jetzt so viele Punkte unter seiner bisher sehr kurzen Amtszeit bei rausgefallen sind?
Ich glaube halt auch, dass das System wieder prinzipiell umgestellt auf Dreierkette. Das wird Tobi, glaube ich, besser erklären können als ich. Oder war zumindest intelligent genug, gegen Leipzig auf jeden Fall mal mit Dreierkette zu spielen, wo er ja auch lange erklärt hat, dass er Leipzig bei diversen Trainerstationen, Lotte und Osnabrück, schon in unteren Ligen gespielt hat. Und da Leipzig ja bekanntlich das System durchschleppt, wusste er da relativ genau, was er zu tun hat. Er hatte prinzipiell erstmal das Glück, dass er sein erstes Spiel zu Hause gegen Darmstadt hatte, was schon mal ein Boost ist, sondern wenn du dann mit einem Sieg da halt reinkommst und dann auch noch gegen Dortmund den Punkt mitnimmst, den Kauczynski auch gegen Bayern hätte wirklich gut mitnehmen können. Dann funktioniert halt im Moment mehr oder weniger das, was zuvor schiefgegangen ist. Wobei jetzt, wenn man gestern dieses Spiel gesehen hat, ich habe die Zusammenfassung gesehen, dann sieht man auch, dass die prinzipiellen Probleme, die Ingolstadt hat, ja nicht verschwunden sind.
Die da wären?
Ja, der Kader ist, also die sind spielerisch vorne relativ abhängig von Ideen von Pascal Groß, der, glaube ich, immer noch der unbekannteste Schlüsselspieler der Liga ist. Ja, vielleicht, weil er einen Namen hat wie Thomas Müller, aber halt kein Nationalspieler ist wie Thomas Müller. Sie machen hinten, wie jetzt bei dem einen Tor, wo Roger da wahnsinnig einfach einen Zweikampf verliert. Roger, der eigentlich auch ein Leistungsträger ist, der zuweilen mal Aussetzer hat. Und dass die Qualität des Kaders insgesamt halt im Vergleich, vor allem wenn man jetzt sieht, dass die direkten Konkurrenten um den Abstieg dann eben Bremen und jetzt bald auch wieder der HSV sind, dann muss man diesen Qualitätsunterschied im Kader eben durch irgendein System ausgleichen. Das ist jetzt halt die Frage, ob er das langfristig hinkriegt.
Ja, Pascal Groß, der Spieler, der die meisten Chancen pro Spiel kreiert mit seinen Pässen, 3 sind es im Schnitt. Übrigens auf Platz 2 Vincenzo Grifo vom Gegner SC Freiburg, der auch, wenn man aufrundet, dann auch bei 3 Chancen pro Spiel landet. Tobi, bei der Analyse gehst du wahrscheinlich voll mit.
Ja, ich würde es nicht Dreierkette nennen, ich würde es ganz stark Fünferkette nennen, aber das ist ja auch so eine Wortklauberei meistens. Aber sie haben halt mit 5 Mann meistens hinten verteidigt und jetzt bei den Spielen gegen Leipzig und gegen Leverkusen sich halt dann mit dieser Fünferkette hinten reingestellt und vorne dann halt einzelne Akzente gesetzt. Was der große Unterschied ist halt, sie sind wieder so ein bisschen zu dieser Pressing-Philosophie aus dem vergangenen Jahr zurückgekehrt, was Kauczynski zwischendurch hat fallen lassen, aber was halt auch einfach viel besser zu diesem Kader passt. Der Kader, der hat halt viele schnelle Spieler, der hat viele aggressive Spieler, da kann man das einfach perfekt nutzen. Und da passt natürlich Walpurgis mit, der mit dieser Philosophie auch in Lotte und Osnabrück verfolgt hat. Hat jetzt gegen Freiburg wieder gesehen, dass das größte Problem vielleicht ist, dass vorne ein Stürmer fehlt, der eiskalt Chancen macht.
Ja.
Man ist dann doch immer sehr abhängig davon, dass irgendwie mal ein Ding reingeht nach einem Standard zum Beispiel. Und aus dem Spiel heraus werden dann große Chancen vergeben. Das ist ein Problem.
Ja, definitiv. Und interessanter Faktor bei Ingolstadt auch noch wieder die Torhüterposition. Also ich weiß nicht, was Nyland in einem früheren Leben mal getan hat, dass er ein so schlechtes Karma verdient hat, aber ohne die großen Fehler gemacht zu haben, war er trotzdem irgendwie so der Pechvogel hinten drin. Hatte ja auch diese bemerkenswerte Bilanz, dass er in der Zeit, in der unter Ralf Hasenhüttl in der letzten Saison der Torhüter noch immer mal wieder getauscht wurde, ohne erkennbaren Grund nach außen zwischen Nyland und Özcan, war immer Nyland derjenige, der die Niederlagen kassiert hat. Und jetzt ist es im Grunde ähnlich. Mit Nyland im Tor war der FCI wesentlich weniger erfolgreich als jetzt mit Hansen. Und ehrlich gesagt gibt's aber ganz, ganz wenige Szenen, an denen ich es tatsächlich am Torhüter festmachen würde. Deswegen reduziere ich es irgendwie so ein bisschen auf diesen Karma-Gedanken. Vielleicht sehe ich da aber auch irgendwas im Torhüterspiel nicht. Ich muss mich mal von Olli Kahn in seinem Startup weiterbilden lassen. Aber auch ein wichtiger Punkt. Da will mir keiner widersprechen, das finde ich gut von euch.
Nee, ich finde ihn eigentlich tatsächlich, wie du es gesagt hast, eigentlich ist das eine gute Begründung, warum der ja unwichtig ist. Also ich finde jetzt nicht, dass Hansen irgendwas besser gemacht hat als Nyland.
Ja, aber es hat doch, irgendwas muss es ja verändert haben. Vielleicht ist es die Absprache zwischen Torhüter und der letzten Defensivreihe. Oder ich weiß es nicht, aber es kann, ich meine, kann natürlich auch ein krasser Zufall sein. Aber ich werde mal den Felgenralle dazu fragen und dann soll er mir das mal erklären. Der ist ja guter Freund mit Rambo Özcan. Dann kann er mir das sagen. Ja, und der SC auf der anderen Seite hat das Riesenpech, dass Raba Leipzig unter anderem noch mit in der Liga spielt und Hertha und die Eintracht. Denn ansonsten würden wir, glaube ich, Freiburg noch auf ein viel größeres Podest stellen, als es derzeit passiert. Platz 8 mit 23 Punkten, das ist tatsächlich sensationell. Der SC hat 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Im Grunde, die müssen jetzt noch 13, 14, 15 Punkte sammeln, dann sind die nicht abgestiegen. Wahnsinnig große Leistung, die so ein bisschen untergeht, Martin.
Ja, total. Und ich gestehe auch, dass auch ich jetzt in diesem Moment dazu beitrage, da ich erkenne das in der Tabelle an. Ich kann dazu aber relativ wenig sagen, da es aus irgendwelchen Gründen, Umstände, Aufmerksamkeitsökonomie, ich es quasi nie geschafft habe, mir ein Spiel des SC Freiburg über 90 Minuten lang anzugucken. Ich glaube auch, das geht gegen FC Bayern nicht. Und
Aufmerksamkeitsökonomie ist der Geist, der Euphemismus für ich hatte keinen Bock.
Nein. Nein, das ist tatsächlich ist es ein Euphemismus für der SC Freiburg hat leider nicht genug Fans, um regelmäßig prominent auf SZ.de ja vorzukommen. Leider. Ist relativ bitter. Ich bedauere das auch, aber ich sehe das Resultat. Ich habe großen Respekt vor Christian Streich in allem, was er tut in letzter Zeit. Mhm. Ich sehe die individuelle Qualität von einzelnen Freiburger Spielern, Greco vor allen Dingen, Maximilian Philipp, auch Nils Petersen. Bin aber tatsächlich nicht in der Lage, eine Analyse abzugeben, die dem SC Freiburg gerecht wird.
Kein SC Freiburg auf Süddeutsche, da kann ich nur sagen, danke Merkel.
Tobi. Pöbelte Escher.
Ja, hier kommt der Pöbel-Escher raus. Beim SC, wer hätte das gedacht? Ja, Tobi, dann musst du jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Was macht denn der SC in dieser Saison so gut, dass das zu so einer so guten Platzierung reicht?
Sie sind die Mannschaft mit Abstand den meisten Laufwerten, das merkt man auch. Also sie investieren sehr viel auch gerade im Spiel gegen den Ball, jagen sie den Gegner, lassen den gar nicht ins Spiel kommen. Mhm. Das ist das, was sie gegen den Ball haben. Sind da auch flexibel, können mit einer Dreierkette spielen, können vorne mit zwei oder mit drei Mann attackieren. Das kriegen sie sehr flexibel hin und da hat Streich auch tatsächlich gute Anpassungen im Verlauf der Saison gezeigt. Mit dem Ball ist es, was wir vorhin über Groß gesagt haben, kann man bei Freiburg über Grifo sagen.
Ja.
Der einfach sau viel kreiert mit seinen Flanken, aber auch vor allem mit seinem Standards. Das ist ja auch eine große Stärke, Standardsituation. Grifo hier der entscheidende Mann. Und dass man vorne drin sehr flexibel ist. Also Anfang der Saison war es ja Philipp, der so starke Leistung gezeigt hat, auch in Kombination. Dann ist der verletzt gewesen und dann kamen Niederlechner und Haberer, mussten das dann rausreißen, haben es dann aber auch sehr gut gemacht. Also die haben dann da vorne 3, 4 Spieler plötzlich gehabt, die Tore erschießen und Tore kreieren konnten. Und sie konnten dann auch immer noch Petersen von der Bank bringen, wenn es mal nicht lief. Also das ist schon eine Luxussituation, die Freiburg vorne hat, die sie auch abhebt von den anderen Mannschaften, die jetzt gegen den Abstieg kämpfen.
Mhm. gerade jetzt im direkten Vergleich auch mit Ingolstadt, haben wir das ja auch schon angesprochen. Also Freiburg hat mit dem Abstieg sehr wenig zu tun und mit dem Abstieg vielleicht gar nicht so überraschend etwas zu tun hat, zumindest stand heute noch der Hamburger SV und das trotz eines 2:1 Sieges gegen Schalke 04 am Dienstagabend. Damit der HSV jetzt nach 16 Spielen auf Platz 16, Relegationsplatz, sounds familiar to me, 13 Punkte, 14 erzielte Tore, 31 kassierte Tore und dennoch ein klarer Aufwärtstrend. Martin, da frage ich mich, woran kann man diesen Aufwärtstrend festmachen? Hat man davon auch etwas im Spiel gegen Schalke gesehen?
Ja, das System passt eben besser zu der Mannschaft. Also Markus Gisdol, der ja auch das Pressing, das Umschaltspiel predigt, was ja, wie wir auch schon mehrfach festgestellt haben, hat eher zu Mannschaften passt, die technisch jetzt nicht die feinsten Füße auf dem Planeten sind. Und wenn du eben als HSV dann endlich mal akzeptierst, dass der Kader nicht reicht, um die Bundesliga zu dominieren und dann auf Platz 3 einzulaufen, sondern eben akzeptierst, dass du auf diese Mittel zurückgreifen musst, dann tut es der Mannschaft, glaube ich, relativ gut.
Und interessant finde ich es ja immer, Tobi, wenn Spieler umgeschult werden im weitesten Sinne. Also mit Oscholek hast du einen Sechser, den ich im Leben nicht als Sechser gesehen hätte, der mir aber dort besser gefällt als in der langen Zeit, in der ich ihn als Außenverteidiger beim HSV beobachten durfte. Ist ja auch ganz interessant. Gisdol hat ein paar Spiele gebraucht und einige Wochen mit seiner Mannschaft, um quasi da jeden einzeln zu bewerten und dann irgendwann hatte er seine Formation gefunden, in der sich manche Spieler eben auf Positionen gefunden haben, die sie vorher nicht gespielt haben und an der hat er dann aber auch festgehalten. Das heißt, man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, da lief so ein Analyseprogramm und irgendwann war er abschließend zu einer Einschätzung gekommen und dann hielt er, wenn es nicht irgendetwas Äußeres ihn dazu gezwungen hat, an dieser Aufstellung dann fest.
Sagen wir so, er hat die Lücken, die dann doch in diesem Kader sind, halbwegs gut ausgefüllt. Hatte ja zwischenzeitlich mit Oscholek und Sakai zwei Außenverteidiger im Sechser auf der Doppelsechs dann stehen, was gegen den Ball gut funktioniert hat. Ich fand das jetzt nicht ganz so überragend, wie du es gesehen hast. Oscholek ist stark gewesen, ja, aber es ist dann natürlich auch mit Einbußen im Ballbesitzspiel dann zu rechnen, sagen wir mal so.
Ja, der Komparativ war halt Oscholek als Außenverteidiger und
Labbadia. Ja, muss man. Alles war besser als Oscholek als Außenverteidiger bei HSV, sagen wir mal so. Ich glaube, ich möchte nochmal das, was Martin gesagt hat, nochmal rausstellen, halt dieses Kraus-Prinzip unter Gisdol. Dass er es halt schafft, jedem Gegner halt so einen Rhythmus aufzudrücken. Da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, Max, mit dem, wie wichtig der Rhythmus heutzutage ist. Und Gisdol schafft es halt wie kein zweiter Trainer, den Rhythmus einfach komplett zu zerstören. Er hat es jetzt geschafft, dass Schalke auf 69% Passquote kam. Was für Schalke-Verhältnisse natürlich ein überragend schlechter Wert ist. So. Ein unterragend schlechter Wert, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, jetzt, dass man so eine halbwegs gute Spielidee hat, die auch zu diesen sehr schnellen Spielern, die der HSV ja doch im Kader hat, Kostic, Müller, Gregoritsch, die haben ja alle Geschwindigkeit, passt. Und ich habe sie vor der Saison auf Platz 9 getippt und mittlerweile nach diesen letzten Spielen bin ich gar nicht mehr so unüberzeugt, dass sie da noch mit einer Rückrunde zumindest aus den Abstiegsrängen rauskommen und vielleicht noch 2-3 Plätze klettern.
Aus den letzten 6 Spielen nur eine Niederlage, 3 Siege und 2 Unentschieden, das heißt 11 Punkte. Das spricht schon eine sehr deutliche Sprache. Ich glaube, der HSV ist nicht glücklich darüber, dass jetzt Winterpause ist. Der hätte noch gerne weitergemacht.
Ja, wobei Spahic jetzt, glaube ich, auch wieder zurückkommt, der jetzt über die Winterpause dann auch wieder trainieren kann, der, wie Tobias auch gerade gesagt hat, Lückenkader, also diese eklatante Lücke in der Innenverteidigung, der ja auch füllen kann, wenn er gesund bleibt.
Ja gut, und sie brauchen natürlich die Winterpause auch auf anderen Positionen. Es ist ja erstaunlicherweise auch noch anderes passiert als nur Sportliches beim HSV. Beiersdorfer weg, Bruchhagen da. Vielleicht tun da ein paar Wochen dann auch ganz gut. Und Geschichten wird es ja trotzdem immer geben. Auf Schalker Seite haben all diejenigen Schalke-Fans, die sich für Taktik interessieren, Tobi, schon vor dem Spiel gesagt, ui, das könnte ein Spiel werden, in dem wir viel Ballbesitz haben. Das ist ein Problem. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen bestätigt. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, wie hoch man jetzt das hängen soll, dass Schalke mit weniger Punkten in die Winterpause geht, als es noch vor ein paar Wochen aussah. Es fing alles an am 13. Spieltag mit einer Niederlage in Leipzig, dann gegen Leverkusen zu Hause in Unterzahl, in kurz vor Schluss den Gegentreffer gefangen, dann zu Hause ein enttäuschendes Spiel tatsächlich dann gegen den SC und jetzt beim HSV verloren. Das ist natürlich vom Anspruch her zu wenig, gleichzeitig siehst du aber allein, wenn du dir die Aufstellung anguckst, da fehlen halt auch gerade viele und allein wenn ich mir die Tore gegen den HSV anschaue, auch wie der verschossene Strafstoß von Giroud zustande kam, das reduziert sich halt ehrlich gesagt viel auf Kehrer hinten drin, der ist sehr jung, der hat da 2-3 Mal Fehler zugelassen oder einen Abseits aufgehoben, was halt dann ausgenutzt wird in der Bundesliga. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie groß man die Krise bei Schalke gerade reden muss, wenn man jetzt mal vom Tabellenplatz wegguckt.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation gewesen, Ende der Hinrunde. Mit diesem Spiel, wie du gesagt hast, gegen Leipzig, was du verlieren kannst, was auch maximal unglücklich war. Ich will jetzt hier nicht wieder über Vögel reden. Dann gegen Leverkusen, wo du nach 5 Minuten in Unterzahl bist. Ja, und jetzt 2 Spiele, wo du das Spiel machen musst, wo du eigentlich diese eingespielte Elf, die du dir in der Hinrunde erarbeitet hast irgendwann, irgendwann hatten sie ja ihre perfekte Elf für dieses 5-3-2-System, die hättest du da gebraucht, aber die konntest du nicht mehr auf den Platz bringen. Und dann merkst du halt, wenn du dann mit einer jungen Mannschaft das Spiel gestalten musst und die dann auch nicht wirklich eingespielt ist, dann hast du ein Problem. Und das hast du jetzt mit Freiburg und dem HSV zudem noch 2 Teams gemacht, die momentan über das stärkste Pressing in der Liga verfügen, dann wird es halt schwierig und dann kommst du halt dann mit 1-2 Fehlern in die Situation, dass du dann nur mit 1 Punkt aus diesen beiden Spielen dastehst.
Wenn man Markus Weinzierl einen Vorwurf machen kann, dann vielleicht am ehesten noch, wie er jeweils auf die Spiele reagiert hat. Ich fand es interessant, wie lange er Konoplyanka gegen Hamburg hat spielen lassen, der für mich generell schon kein klassischer Stürmer ist, spielt ja eigentlich jetzt auch notgedrungen auf dieser Position, aber der Leistungsunterschied zwischen Afdijay, da wären wir wieder beim Kooperativ, aber da war es schon sehr deutlich und vielleicht wäre das tatsächlich das eine belebende Element gewesen, was es gebraucht hätte, denn Schalke hatte viel den Ball, hatte auch den Ball immer wieder in Bereichen, in denen der Weg zum Tor gar nicht mehr so weit war, also der HSV hat die jetzt auch nicht weggepresst vom eigenen Tor. Ja, alles in allem ein bisschen unglücklich und ärgert natürlich alle Abstiegskampfskonkurrenten vom HSV und die Schalke-Fans natürlich sowieso.
Aber ich glaube, das mit Afdijay, das ist so ein klassischer Fall, hinterher ist man immer schlau.
Ja, das
ist einzeln mittlerweile jetzt auch so, aber ja, das haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Die haben ja im Moment einfach keinen Stürmer, ne? Also, deswegen haben sie ja den Ballbesitz, deswegen kommen sie nicht durch, weil einfach keine Anspielstation vorne da ist. Ich bin aber trotzdem nach allem, was ich von Schalke gesehen habe und vor allem nachdem ich in der Nationalmannschaft Leon Goretzka gegen Länderspiel gegen Italien live gesehen habe, bin ich der Meinung, dass wenn Schalke das macht, was sie in der Vergangenheit wirklich am wenigsten konnten, nämlich einfach die Ruhe behalten, dass diese Mannschaft wirklich so viel Potenzial hat, dass sie so eine Serie, wie sie Mitte der Hinrunde hatten, dass die wiederkommen kann. Also da steckt wirklich, wirklich Qualität drin. Ich würde mich auch hier öffentlich immer noch zu der Prognose verleiten lassen, dass es mich wundern würde, wenn sie dann doch nicht in die Champions League kommen. Also ich glaube, dass die tatsächlich Vierter werden können.
Das sind derzeit 11 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 11. Champions League finde ich tatsächlich hoch angesetzt. Ich hätte jetzt gerade schon die Frage nach Europa League gestellt mit 9 Punkten Rückstand aktuell.
Immer wenn ich sie sehe, sehe ich diese Qualität, die in diesem Kader ist, mit Hövedes als Stabilisator, mit Fährmann als einem super Torwart, mit Kolasinac, der sich mehr oder weniger neu erfunden hat, mit einer qualitativ hochwertigen Verteidigung, mit Baba, mit Schöpf, mit Kolopjanka, Bentaleb, Stambouli, die alle super funktionieren. Es ist quasi an Rohmasse alles da, was du verwerten kannst. Es muss halt nur mal verwertet werden. Was ist jetzt aus diese ersten 5 Spiele und jetzt halt am Schluss mit den 2, wie Tobi richtig gesagt hat, wirklich unglücklichen Spielen gegen Leverkusen und Leipzig dann eben nicht hat. Er nicht gemacht hat, Entschuldigung.
Ja, die Rohmasse, die nur noch verarbeitet werden muss, das gefällt mir, dieses Gleichnis. Wir werden sehen, wie sich Schalke dann nach dem Winter präsentiert. Ich denke, die Pause kommt auch da nicht ungelegen. Und eine Zwangspause hat der Trainer von Borussia Mönchengladbach bekommen. Und damit kommen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags. André Schubert wurde entlassen und zwar nach einer Niederlage zu Hause gegen Wolfsburg. Und Tobi, so viel wir gerne über Taktik reden und so viel wir alles in Statistiken zerlegen. In diesem Spiel hatte ich den Eindruck, der wesentliche entscheidende Faktor war eine nicht breite, aber etwas breitere Brust als gewohnt bei Wolfsburg und vor allem eine große Verunsicherung bei Gladbach. Und da hilft es dann auch nicht, wenn der Gegner nach 144 Sekunden quasi ohne einen Zweikampf zu führen mit 1:0 in Führung geht.
Ja, ganz klar. Also ich habe es während dem Spiel getwittert. Ich habe, mein Sohn lag neben mir, als ich das Spiel geguckt habe. Der hat versucht, sich zum ersten Mal in seinem Leben zu wenden. Ist dabei grandios gescheitert und hat dann irgendwann angefangen zu quengeln.
Hatte das heißt Gefühl, das, er hat so, sich wund gelegen?
Er hat sich wund gelegen, ja. Das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das das Gladbacher Spiel war, die dann nach diesem 0-1 super genervt gewirkt haben. Also man hat dieses Genervtsein tatsächlich der Mannschaft angesehen und die dann wieder viel quer gespielt haben, aber halt kaum Raumgewinn verbucht haben, die dann halt einfach sich so ja in so ein Genervtheit, dieses Genervtsein immer weiter reingesteigert haben, hatte man das Gefühl sogar ein bisschen. Mhm. Haben in der zweiten Halbzeit, muss man aber auch sagen, besser gespielt, hatten dann auch ihre Chancen. Ja, am Ende des Tages wieder so eine unglückliche Niederlage, aber das ist auch so ein bisschen das, was sich durch diese Hinrunde zieht, dass man vorne zu wenig Torchancen erarbeitet, die Torchancen, die man sich erarbeitet, nicht reinmacht, weil halt auch ein Stürmer fehlt. Mhm. Und dass man hinten in zwei dumme Fehler pro Spiel mindestens drin hat.
Ja, hervorragend zusammengefasst, wie ich finde. Und was sagt uns das jetzt, Martin, dann über die Leistungsstärke vom VfL aus Wolfsburg?
Ja, bei Wolfsburg, du hast es ganz genau gesagt, am Anfang bei diesem Spiel habe ich auch den Eindruck, dass alles, was innerhalb der jeweiligen Vereine passiert, maßgeblicher für die Leistung ist, als das, was wirklich auf dem Platz passiert. Was ich auch gern das 1860-Phänomen nenne. ja, vor allem Wolfsburg ist ja Wahnsinn, wenn man sich die Gesamtkonstellation anguckt. Ja, das macht es ja schon fast unmöglich, über das zu reden, was auf dem Platz passiert ist. Aber vielleicht jetzt als Erkenntnis, also dass wenn Wolfsburg den Laden zusammenhält, dann ist ja das, was wir vor der Saison gesagt haben, dann ist es ja nach wie vor ein Kader, der fähig ist, in die internationalen Plätze zu kommen. Wie viel von diesem Kader nach der Winterpause jetzt wieder übrig ist, ist wieder auch eine ganz andere Frage. Mhm. Und deswegen, ja.
Mit welchem Trainer ja auch. Also, ja. Ich meine, durchaus interessant. Also beide Teams haben natürlich die Schlagzeilen bestimmt. Das hängt wesentlich damit zusammen, dass das eine, nämlich Wolfsburg, auf Platz 13 liegt mit 16 Punkten und das andere, nämlich Borussia Mönchengladbach, auf Platz 14 mit 16 Punkten. Und das ist eben bei weitem nicht der Anspruch, den beide Mannschaften verfolgen. Es gibt genügend Geschichten über beide Teams und trotzdem habe ich so ein bisschen den Eindruck, Gladbach ist in der besseren Ausgangslage, weil da vor allem die Sicherheit und Stabilität fehlt. Und bei Wolfsburg wäre ich mir nicht mal sicher, wenn man da jetzt Sicherheit und Stabilität reinbekommt, ob wirklich alle 11 auf dem Platz dann trotzdem da so richtig voll mitziehen. Das heißt, da kommt noch so diese zweite Komponente mit dazu. Du musst die bisschen schiefer Vergleich, aber du musst die faulen Äpfel aus dem Korb jetzt raussortieren, dass ich jetzt Menschen mit schimmendem Obst vergleichen möchte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine.
Ja.
Ja. Man sieht, wir sind ein bisschen sprachlos, auch nach diesem Sieg für den VfL, aber das ist ja vielleicht auch ganz gut, denn das zeigt, es geht immer weiter in der Bundesliga. Wir werden weiter gucken können, was da so für Geschichten auf uns zukommen. Und
Sorry, ich habe jetzt wollte dann doch noch was zu Wolfsburg sagen.
Ja, sehr gerne, Tobi.
Mal so schon flapsig auf deine Sache geantwortet. Weil ich finde auch Wolfsburg noch nicht so stark, dass man jetzt wirklich von einer Trendwende reden kann. Mhm. Weil sie hatten jetzt auch gegen Gladbach wieder defensiv einige Szenen, die nicht sauber waren, wo sie mit etwas mehr Pech das Spiel nicht gewinnen. Also ich finde, unter Ismail gibt es keinen so riesigen Aufwärtstrend, wie der manchmal dargestellt wird. Da lehne ich mich jetzt auch aus dem Fenster, da bin ich auch kritisch. Und ich weiß nicht, wie das nach der Winterserie weitergeht, nach der Winterpause. Auch weil natürlich der Kader dann vielleicht ganz anders aussehen wird.
Ich finde ehrlich gesagt, so weit lehnst du dich da gar nicht aus dem Fenster. Die beiden Siege jetzt zum Ende, vor der Winterpause. Das war ein 1:0 gegen die Eintracht, wo Alex Meyer einen Elfmeter, einen Strafstoß verschießt und was sehr gut mindestens ein Unentschieden hätte werden können und in der zweiten Halbzeit nicht mehr so allzu viel zu sehen war. Und das andere Spiel, über das haben wir jetzt gerade gesprochen, da hatte Gladbach sehr, sehr gute Chancen auf den Ausgleich und gleichzeitig war Gladbach maximal verunsichert. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, an das eins der letzten Spiele unter Favre war das, als der HSV unter Bruno Labbadia mit einem einfachen Anlaufen der Verteidiger Gladbachs 3:0 da gewonnen hat. So verunsichert waren sie jetzt in diesem Spiel auch wieder. Also würde ich dir ehrlich gesagt total zustimmen. Ich sehe da auch, abgesehen von den Ergebnissen, jetzt nicht allzu viel positiven Aufwärtstrend. Martin darf uns gerne einordnen, wenn er es anders sieht.
Sehe mich nicht in der Lage, eine Prognose zum VfL Wolfsburg abzugeben.
Das ist hervorragend, denn das hast du schon zur Saisonvorschau gemacht. Deswegen wollen wir, da hast du Platz 7 gesagt, ich habe Platz 6 gesagt, Tobi hat Platz 8 gesagt. Die Hörer, bevor ihr jetzt alle wieder euch über uns amüsiert, ihr habt auch Platz 6 gesagt. Das heißt, niemand hat es kommen sehen und das gibt einem doch Hoffnung, dass es auch noch Dinge gibt, wenn der FC Bayern zum 6. Mal in Folge in die Winterpause als Tabellenführer geht, dann gibt es dennoch auch noch Unvorhergesehenes. Ich denke, das haben wir auch in dieser Folge gut herausgearbeitet. Tobi, Martin, ich danke euch sehr, dass ihr euch mal wieder die Zeit genommen habt, mit mir nicht nur über den Spieltag zu sprechen, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Liebe Hörer, wenn ihr euch jetzt denkt, Moment mal, die sind jetzt schon fertig, ja, ihr habt einmal noch 4 Stunden nachzuhören von der Schlusskonferenz Nummer 99, wenn ihr es noch nicht getan habt, und es wird auch eine Schlusskonferenz Nummer 101 geben, und zwar noch bevor die ganzen Rasenfunk-Royal-Folgen erscheinen. Freut euch darauf, ich verrate noch nicht, um was es gehen wird, aber das heißt, husch husch, ab in euren Podcatcher. Na gut, wenn ihr das hier hört, ist es eigentlich zu spät, fällt mir gerade auf. Aber dann habt ihr jetzt alles richtig gemacht, denn ihr habt das hier jetzt schon fertig gehört und könnt wahrscheinlich jetzt dann schon relativ bald mit der 101 starten. In dem Sinne, vielen Dank an Martin Schneider von der Süddeutschen bei Twitter @mschneider. Servus. Martin, vielen Dank.
War mir ein Fest.
Ein inneres Obstpflücken. Und auch vielen Dank an Tobi Escher, den ihr vom Bundesliga hoffentlich kennt, dort auch immer wieder sehen könnt. Auf YouTube und bei Rocket Beans TV und auf spielverlagerung.de kann man dich lesen. Vielen Dank, Tobi Escher, bei Twitter @tobias_escher.
Ja, ich werde mich als faulen Apfel jetzt selbst aussortieren.
Ja, wir alle legen uns jetzt nochmal aufs Ohr. Nein, wir arbeiten ehrlich gesagt jetzt in unseren eigentlichen Berufen weiter. Vielen Dank fürs Hören, liebe Hörer. Macht's gut und wir hören uns schon sehr bald wieder. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.